Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 5. Folge. Man könnte ja fast schon sagen, so ein kleines Jubiläum, wo ich am Anfang fragen möchte, Luke, wie war eigentlich deine Woche?
Jo, moin. Ich bin überrascht, dass wir es schon zu Folge 5 geschafft haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du das jetzt gerade sagst, war mir gar nicht so bewusst. Das ist irgendwie, wir hatten das Thema im Sommer mal so ein bisschen angesprochen und dann ist es so vor sich hingedümpelt und dann haben wir gesagt, ah, okay, dann fangen wir im November an und jetzt sind wir auf einmal schon Ende November und
bei Folge 5. Das ist krass. Richtig. Und ich finde es auch krass, dass Leute uns einfach Sprachnachrichten schicken, wo wir immer wieder darauf ansprechen und die einfach nur sagen, ja, ich habe keine Frage, ich will eigentlich nur sagen, es mir gefällt.
Ja, und vor allem ist es jetzt inzwischen echt an den Punkt gekommen, wir haben heute so viele Sprachnachrichten. Wir könnten den ganzen Podcast einfach nur durch Sprachnachrichten abspielen. Also seid uns bitte nicht böse, falls eure Sprachnachricht nicht reinkommt. Falls es euch wirklich richtig ganz arg auf der Seele brennt, schickt sie einfach nochmal. Vielleicht kommt sie dann irgendwann rein. Auf jeden Fall haben wir heute ziemlich viele spannende Themen. Meine Woche, ich weiß gar nicht, es gibt gar nicht viel zu sagen. Wir haben Sitzbänke, haben wir neue bekommen, richtig cool. Weil die Himalayan-Sitzbänke, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber die sind wirklich grausig, diese Standard-Sitzbänke.
Erzähl mal, weil Sitzbank ist ja wirklich für viele ein Riesenthema. Und ein Buch mit 7 Siegeln. Was ist jetzt an der Himalayan-Seriensitzbank nicht so gut und was habt ihr ändern lassen?
Also uns ist es vor allem aufgefallen, als wir von Norwegen zurückgefahren sind nach Süddeutschland an einem Tag eigentlich. Das war, ich glaube, irgendwie 1100 Kilometer oder sowas. Und wirklich bis tief in die Nacht auf den Bock und uns tat wirklich alles richtig weh. Und ich meine, gut, da kann die Sitzbank so gut sein. Also da kannst du die beste Sitzbank drauf haben. Wahrscheinlich tut dir so oder so alles weh. Aber was an der Sitzbank so nervt, ist, dass sie so weich ist und du sitzt eigentlich fast auf dem Rahmen nach einer halben Stunde. Also das ist so ein, ich weiß gar nicht, was sie da gemacht haben. Völliger Quatsch. Ich glaube, die haben gedacht, bei der Himalayan, da stehen die meist oder sowas. Ich weiß es nicht. War richtig schlimm. Und jetzt haben wir so, kann man mal einen Shoutout geben an die Franzis von Franzis Sattlerei. Die hat uns kontaktiert, hat gesehen, wir haben gelitten und hat gesagt, hier, ich mache euch neue Sitzbänke. Und jetzt haben wir so Geleinlagen und Schaumstoff und ey, wir haben jetzt richtige Premium-Sitzbänke durch.
Nice.
Und dann wollten wir losfahren gestern. Wir haben die gestern eingebaut, dann wollten wir losfahren und dann haben wir festgestellt, scheiße, beide Batterien sind leer.
Wie lange standen die Bikes jetzt?
Ey, die standen gar nicht so lang, also wirklich nur 1-2 Monate. Also das sind halt richtige Gammelbatterien da drin, also ich weiß nicht. Keine Ahnung, normal würde man ja sagen, so eine Batterie hält 2-3 Monate, oder?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja noch eine ältere GS von 2013 in der Garage, die ich so gut wie nie fahre. Und dieses Motorrad springt tatsächlich seit 7 Jahren immer irgendwie an. Und gut, wenn ich sie natürlich jetzt wirklich mal 12 Monate nicht bewege, dann gehe ich auch nicht davon aus, dass sie sofort anspringt, aber dann hänge ich für 12, 18 Stunden ein Ladegerät dran und so ein Ladegerät, was ich auch nicht mal direkt mit Klemmen anschließen muss, sondern einfach nur oben über die Bordsteckdose und dann springt die auch sofort wieder an und das finde ich einfach geil, aber ich will jetzt gar nicht sagen, hier BMW GS oder sowas, weil ich lese genauso viel in den Foren quer, dass bei vielen Leuten bei der niegelnagelneuen Maschine auch schon nach einem halben Jahr, obwohl die mit dem Moped fahren, irgendetwas nicht richtig ist mit der Batterie. Also da kannst du, glaube ich, Glück haben, da kannst du Pech haben. Es hängt so viel ab, wo die Karren stehen, wie viel Temperatur und yeah. Luftfeuchtigkeit ist da drumherum. Ja, also shit happens. Dann habe ich bei dir in Instagram natürlich gesehen, ihr wart da sehr am Leiden. Für alle, die uns noch nicht bei Instagram folgen, da erfährt man auch jeden Tag immer irgendeinen Mist von uns. Dass ich einfach gesehen habe, ihr sitzt da so vollgepackt mit halber Schlieklamotten und alles, was so im Schrank rauskommt. Wollt eigentlich yeah. Moped fahren, weil es draußen ja schon mittlerweile frisch ist. Und dann gehen die Karren nicht an. Und dann hast du in die Story gesagt, ja, ich gehe jetzt mir eine Batterie kaufen und wir brauchen 2 Ladegeräte. Da habe ich dir noch so ein kleines Gerät empfohlen. Sowas gibt es noch gar nicht so lange. Das ist quasi ein Akku-Pack, was aber für eine ganz kurze Zeit von circa 10 Sekunden eine hohe Stromleistung erzeugen kann. Also der Hersteller gibt sogar an, dass man damit bis zu 6 Liter Hubraum Diesel und 7 Liter Hubraum Benziner starten könne. Das glaube ich jetzt nicht, aber für so, ich sag mal, bis 1,5 Liter Hubraum wird man, also bei den, gerade bei den Benzinmotoren, wie wir im Motorrad eben haben, glaube ich, ist nicht so ein Riesenproblem. Und du kannst das Ding halt einfach mitnehmen. Hier, Luke und ich, wir sind ja immer per Kamera verbunden. Ich habe das von gestern noch da. Das ist halt so ein Case. Das ist auch ja,
wie groß ist das so ungefähr?
Ja, das ist schon groß. Also das Case an sich ist schon relativ groß.
Wie so ein Tankrucksack füllt es schon, ne? Also
wenn du einen kleinen Tankrucksack hast, das wäre damit voll. Ne? Deswegen ist ja. Das die Frage, ob man das aus dem Case rausnimmt Und ich mach mal kurz auf. Hier, das ist Podcast für euch, der Ton.
ASMR.
Genau, da gibt's auch so Podcasts, die machen da, glaube ich, nur so technische Töne, weil die Leute draufstehen. Wenn du sonst nur das K, also nur das Pack nimmst, was ja auch sehr robust verarbeitet ist, dann ist das eigentlich ganz gut. Und du kannst das als Akku-Pack auch verwenden. Also du kannst damit USB-Geräte aufladen und eben dein Motorrad starten oder halt fremdstarten. Ja. Ich hatte das jetzt dabei auf der Enduro-Tour Italien und da bin ich auch auf Freunde von mir durch Zufall gestoßen, auf der Meierer Stura, Kampfstraße. Und was war passiert? Bei einer Offroad-Etappe blieb auf einmal ein Motorrad eines nicht deutschen Herstellers, brauchen wir jetzt gar nicht drüber sprechen, das KTM ausnahmsweise mal war, blieb dann stehen und sprang nicht mehr gescheit an. Da war jetzt nachträglich ein bisschen mehr kaputt, aber zumindest konnte man es so regeln, dass derjenige erst einmal weiterfahren konnte, indem ich einfach mitten im Nirgendwo, wirklich, wir waren über 2000 Meter Höhe um uns herum und es gab keine Chance, einfach mal ein bisschen zu rollen oder sowas. Mit dem Akku-Pack ging das Ding wieder an. Er kam dann auch wieder bis ins Tal, aber am nächsten Tag war die Batterie halt, also Lichtmaschine hat nicht mehr gescheit geladen. Da ist das jetzt dann auch kein Allheilmittel. Aber ich wünsche dir viel Spaß, ich habe gesehen und gehört,
ja, du hast ja alles gekauft. Direkt bestellt, tatsächlich, ja genau. Also ich bin
wer
mal gespannt.
Wer wissen will, was das ist, wie das aussieht, wie das funktioniert, kann uns auch gerne schreiben oder wir packen einen Link in die Shownotes. Ist wirklich ein gutes Gadget für Leute, die unterwegs anderen oder sich selbst mit Energie versorgen wollen, aber auch mit so einer Stärke, dass du ein Motorrad anmachen kannst. Jo. Ja, cool mit den Sitzbänken, aber auf jeden Fall. Das finde ich schon mal sehr geil.
Du hast auch eine eigene Sitzbank, oder?
Genau, also bei mir ist es ja so, ich habe ja eine Partnerschaft mit SW Motec und SW Motec hat seit ein paar Jahren eben auch die Sitzbankveredelung mit im Programm. Was die machen ist, du schickst denen deine Originalsitzbank, so wie bei euch jetzt auch, und du hast wie ein Motorrad- oder Autokonfigurator im Internet die Möglichkeit, dir dein komplettes Design so zu erstellen, wie du es willst. Also wirklich, wenn du alle Kombinationen zusammenrechnen würdest, wären das Millionen von Kombinationen. Also du kannst Einzelnähte, Doppelnähte, Rautennähte und dann unterschiedliche Farben und so weiter. Das ist halt sehr cool gemacht mit so einem Online-Konfigurator. Und dann kannst du noch angeben, hast du eine Sitzheizung drin, muss da was berücksichtigt werden, möchtest du sie höher legen, tiefer machen und möchtest du sie auch ein bisschen mit härterem Verbundschaum ausstatten und so. Also das ist schon etwas, was cool ist für denjenigen, der vielleicht Probleme mit der Sitzbank hat. Ne? Für mich
könnte ich würde mal sagen, selbst wenn man nicht mal wirklich offensichtlich Probleme hat, aber irgendwie jede Sitzbank, gerade diese Standardsitzbänke sind nach einer halben Stunde bis Stunde häufig, finde ich, bei den Motorrädern, die ich bisher gefahren bin, die sind einfach nicht optimal. Und das Geile ist halt eben bei so jemandem, wo du dann so eine Custom-Sitzbank machen kannst. Die Franzis hat zum Beispiel irgendwie gefragt, ob wir irgendwie so Einkerbungen haben wollen oder so. Je nachdem, wie halt deine Beine, dein Hintern geformt sind, was weiß ich. Du kannst auch irgendwie den Sozius anpassen und so, dass dein Gepäck nicht irgendwie rumrutscht, wenn du da so eine Gepäckrolle drauf liegen hast und alles. Also das geht schon sehr, sehr weit darüber hinaus, ob das nur, was weiß ich, ob ich da jetzt 10 Minuten länger drauf sitzen kann und mir dann alles wehtut. Also auch, ich habe zum Beispiel mir es höher machen lassen, weil mir ist die Enfield ein bisschen zu klein, einfach so vom, meine Knie sind ein bisschen stark angewinkelt. Und deswegen habe ich da nochmal 2 Zentimeter draufgepackt und das passt wunderbar. Und also ich meine, gut, wir konnten jetzt nicht viel fahren, aber ich saß in der Garage drauf und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das Wichtige, was wir gelernt haben, ist, dass man sehr auf die Materialien achten muss. Ne? Man kann da ja nicht irgendwie einfach normales Leder nehmen, sondern man muss da halt gucken, dass das Ding dann auch irgendwie wind- und wetterfest ist. Und wenn du da halt, wir sind ja häufig im Dreck unterwegs, ne? Deswegen schau mal, wie lange es hält, aber ich glaube, das ist schon auf jeden Fall ein starkes Upgrade gegenüber der Standardsitzbank.
Ja, auf jeden Fall. Echtleder hat halt einfach auch ein Riesenproblem. Das sieht man noch so bei älteren Maschinen, meistens so aus der USA, Harley-Davidson. Wenn du Echtleder verwendest, hast du einfach ein unglaubliches Problem mit der porös werdenden Sitzbank und halt eben durch Sonne, durch Wetter wieder in so eine Verbindung. Und deswegen nimmt man heute auch kein Echtleder mehr. Ich habe das in eurer Story gesehen. Ne? Bei Instagram hattest du ja auch immer so ein bisschen begleitende Fotos und Videos so gepostet von der Sattlerin. Und da dachte ich mir auch so, oh, hoffentlich hat die da nicht Echtleder verwendet, weil es ja echt ausschaut. Ne? Es ist ein Imitat, aber es sieht echt aus. Ne?
Also ey, das ist technisch geil. Ist das, das schon Material, cool. Das Material hat irgendeinen geilen Namen, irgendwie Harrison oder sowas. Irgend so ein fancy Künstlername. Okay. Auf jeden Fall ist das so ein abgewetzter Look. Gibt da verschiedenes Zeug. Es gab auch irgendwie so eine Anti-Rutsch Sitzmatte sozusagen, dass man halt nicht so hin und her rutscht. Aber ich habe mir gedacht, für Offroad ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man ein bisschen rutschen kann, ne, dass du dein Gewicht ein bisschen verlagern kannst und so weiter. Ich mag das nicht, wenn man so am Sitz klebt. Aber ja, dann gibt es auch noch so einen Carbon-Look sozusagen mit solchen, diesen, wie heißt denn das?
Passt ja total gut zu Royal Enfield, so Carbon-Look, ne?
Ja, genau, Racing. Nee, also auf jeden Fall, da gibt es haufenweise Zeug und ich weiß nicht, als Motorradfahrer, der jetzt erst seit einem Jahr unterwegs ist, ich habe mir nie so großartig Gedanken gemacht, aber ich bin jetzt eigentlich ganz froh, dass wir jetzt eine neue Sitzbank haben und ich finde es eigentlich ganz cool. Ich meine, man verbringt so viele Stunden im Sattel, warum nicht also mal irgendwie, das ist ja echt nicht teuer, das kostet ja 200 Euro oder sowas, also und dann hast du eine neue Sitzbank.
Es ist halt auch im Homeoffice der große Unterschied, sitzt du auf einem guten oder auf einem schlechten Bürostuhl. Ne?
Und ja, oder eine Matratze irgendwie. So viele Leute haben irgendeine scheiß Billigmatratze und haben dann irgendwann Rückenprobleme oder schlafen einfach nicht gut. Deswegen, ja, pflegt euren Hintern, kann ich nur sagen.
Ich schlafe übrigens besser auf einer scheiß Matratze, wenn ich viel Motorrad fahre. Wir haben, wie der Luke anfangs schon gesagt hat, wahnsinnig viele Sprachnachrichten bekommen. Wir können heute wahrscheinlich nicht alles abspielen, aber wir haben wirklich auch so ein paar Nachrichten bekommen, wo wir vorab gesagt haben, Mensch, darüber können wir echt mal reden. Teilweise brauchen wir gar nicht viel Zeit, um sie zu beantworten. Und ich würde jetzt sagen, wenn du nicht noch weitere Themen jetzt so zum Start in unsere fünfte Folge hast, würde ich sagen, fangen wir auch einfach mal an mit der ersten Nachricht, oder? Die kommt von unserem jetzt schon, kann man sagen, Stammzuhörer Lars aus Berlin. Er hat uns nicht nur die allererste Sprachnachricht im Podcast Showkurve geschickt, sondern jetzt eben auch die erste in Folge 5, die wir abspielen. Und da hören wir mal ganz gespannt zu und liebe Grüße nach Berlin.
Hallo Luke, hallo Walle. Es wäre schön, wenn ihr euch mal über das Thema Aberglaube beim Motorradfahren unterhaltet. Ich persönlich bin da eigentlich von befreit, wobei ich zugeben muss, dass nach einer gut verlaufenen langen Tour ich schon mal den Tank tätschle. Ich weiß, dass beim Motorradsport Aberglaube und Ritual weit verbreitet ist. Gut, da geht es ja auch um einiges, aber wie ist das bei uns im Freizeitgeschehen? Was hat es zum Beispiel mit den Guardian Belts am Motorrad auf sich? Also mit Einfluss auf das eigene Schicksal, welche Ticks habt ihr oder was kennt ihr von anderen? Mhm.
tolle Nachricht. Also das mit dem Tanktätscheln, da habe ich mich direkt zurückversetzt gefühlt in die Westalpen, als ich diese scheiß Abfahrt da gefahren bin und ich dachte, Alter, da komme ich niemals heil runter. Am Ende habe ich es geschafft und da war ich schon sehr, sehr froh und da habe ich auch den Tank getätschelt und habe gedacht, gut, Gertrude, hast du gut gemacht. Ich weiß nicht, manchmal kommt man sich echt so vor wie so ein Reiter mit seinem Pferd, oder? Geht nur mir das so?
Nee, mir geht es ganz genauso und weil du auch gerade Gertrude sagst, ich meine, wir sind ja wirklich die Oberdullis, wie viele andere da draußen auch, die ihr Motorrad eigentlich personifizieren, ne? Indem wir es einen Namen geben, es ist ja eigentlich es ist ja ein Gegenstand, ein Stück Technik und Mechanik. Aber trotzdem, es bedeutet irgendwie was, ne? Ich finde schon, dieses Namengeben eines Fahrzeugs ist schon ein Ritual an sich. Und das Tankstreicheln und bei mir ist es echt so, wenn ich einen heftigen Tourentag hinter mir habe, wo ich weiß, ich habe der Maschine echt viel abverlangt und sie steht dann abends irgendwo da. Und ich steige so ab, dann klopfe ich da schon mal drauf, wie ich auch bei einem Pferd auf den Hals klopfen würde und einfach sagen würde, echt danke, hast du richtig gut gemacht. Ne? Also es ist schon was Verrücktes. Und was der Lars da noch anspricht mit den Guardian Bells, also das sind kleine Glöckchen. Das habe ich zum ersten Mal mitbekommen, dass es sowas gibt, als ich auch in der USA Motorrad gefahren bin. Tatsächlich bekommt dort der Fahranfänger von jemand anderem, der ihm wichtig ist, so eine Guardian Bell geschenkt. Das ist eine kleine Glocke. Die klemmt man sich unters Motorrad und die bimmelt ja die ganze Zeit beim Fahren. Natürlich hört man das jetzt nicht, weil das so eine kleine Glocke ist. Und die Legende hinter dieser Glocke soll einfach nur sein, dass man die bösen Geister, die einem vom Motorrad runterholen wollen, quasi damit verscheucht. Und es soll auch so sein, dass wenn du zum Beispiel durch ein Schlagloch fährst, dass genau in diesem Schlagloch dieser Geist so ein bisschen auf dich wartet und durch diese Glocke, die natürlich bimmelt, wenn du durchs Schlagloch fährst, dieser Geist dann halt einfach weit weg bleibt von dir und deinem Motorrad und du geschützt unterwegs sein sollst. Also Rituale gibt es, glaube ich, ganz schön viele und ganz schön unterschiedliche für Menschen beim Motorradfahren. Aber dieses Personifizieren ist, glaube ich, so bei uns beiden So unser
Spiel. Ja, ich denke auch. Also Sophie hat auch ihr Motorrad auch benannt, Bambi. Ich meine, man muss auch ganz klar sagen, wir machen das natürlich auch so ein bisschen das für die Zuschauer, dass es auch ein bisschen greifbarer ist dann. Also ich weiß nicht, mein erstes Motorrad hatte, glaube ich, gar keinen Namen, die Honda CBF. Ich habe das dann irgendwie, ich weiß nicht, als ich dann mein zweites Motorrad eben, die Enfield, mir geholt habe, dachte ich so, Mensch, das ist jetzt das Ding. Da wusste ich dann auch schon eher, was ich genau will als Motorrad. Und ich wusste, hey, das Bike habe ich vielleicht länger als nur einen Sommer. Und ja, da habe ich dann einen Namen gegeben. Ist es eigentlich immer Frauennamen? Ich habe das Gefühl, es sind immer Frauennamen. Auch bei Autos und so. Wenn man sich die Formel-1-Fahrer oder so anguckt, die auch der Vettel nennt ja auch irgendwie sein Auto. Ich weiß gar nicht, der hat immer irgendwelche komischen Frauennamen. Also wirklich so richtig oldschool aus dem Mittelalter.
Also ich kenne es nur so, dass die Jungs oft ihre Mopeds mit einem weiblichen Namen taggen. Und die Mädels, also da habe ich schon ganz oft Herbert, Hans und sonst was gehört.
Echt,
also,
das ist ja richtig süß.
Also es
das
wird eigentlich eher andersrum, glaube ich. Einfach nur, dass du oftmals vielleicht das andere Geschlecht, so vielleicht als dein Partner in Crime, nimmst du jetzt vielleicht als Typ nicht einen Typen, sondern ein Mädel und als Mädel vielleicht auch einen Typen. Aber will ich jetzt gar nicht so festlegen, sondern einfach nur, das ist so meine Erfahrung. Ja, klar, dass die Sophie Bambi hat, stimmt, da wäre es ja eher ein ja, gut, kleines aber Rehlein.
Ja genau, aber was ist das für ein Geschlecht? Also gut,
genau, weiblich, ja. Das, ja, weiß man's. Also es gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Ansichten, glaube ich, zu dem Thema. Und ich hatte gerade zu genau diesem Thema der Personifizierung erst neulich mit auch einer großen Instagrammerin geschrieben, wo ich dann meinte, als sie mich fragte, ja, hast du mehrere Motorräder? Habe ich gesagt, ja, Uschi 1, 2 und 3. Und dann sagt sie, was? Ich gebe meinem Motorrad einen Namen? Ich so, ja. Ja, aber könntest du denn nicht einfach, ich sag mal, auf irgendeinem Leihmotorrad jetzt zum Beispiel auf einem Kontinent unterwegs sein und auf dem nächsten Kontinent mit einem anderen Leihmotorrad? Und so, und habe ich gesagt, uff, das würde mir ganz schön schwer fallen. Deswegen habe ich auch noch die alten Motorräder, weil ich da so dran hängen, so, da ist irgendwie doch eine persönliche Beziehung, obwohl das ja gar keine Persönlichkeit ist, aber es ist eine persönliche Beziehung entstanden und das hat die gar nicht verstanden.
Echt krass, nee, ich könnte auf keinen Fall, also gerade wenn wir ums Thema Weltreise, weißt du, ich könnte es irgendwie, okay, wenn ich jetzt so mal ein Wochenende durch die Alpen fahre oder so, das könnte ich auf jeden Fall mit einem Leihmotorrad machen oder so, aber Weltreise, ich will doch dann das Bike bei mir irgendwie in der Garage stehen haben nach der Weltreise und das Bike angucken und sagen, hey, wir beide, wir waren im Himalaya oder was weiß ich. Also ich verstehe das vollkommen, wenn man seinem Bike einen Namen gibt. Auf der anderen Seite verstehe ich es nicht unbedingt, wenn man seinem Bike keinen Namen gibt. Vor allem, wenn man wirklich sehr, sehr häufig damit unterwegs ist, gerade als irgendwie Langzeitreisende. Also wenn man jetzt nur am Wochenende mal zur Eisdiele fährt, okay, aber ich glaube eigentlich fast alle Leute, die irgendwie so eine Weltreise machen, also geben ihrem Bike einen Namen, oder? Habe ich zumindest das Gefühl.
Ja, es ist, glaube ich, ganz schön viel Gefühl bei so einer Geschichte dabei, auch wenn sich es vielleicht für den einen oder anderen Außenstehenden total bekloppt anhört, der sich einfach nur sagt, was wollen diese zwei Typen da jetzt mir erzählen. Wir springen auch gleich zur nächsten Nachricht. Ihr seht, wir haben heute echt ein volles Programm. Diesmal geht es um ein Sicherheitsfeature. Hier will der Manni aus Bayern von uns wissen, was wir über ein gewisses Accessoire, was auch erst neu so beim Motorradfahren verfügbar ist, was wir davon halten und was unsere Meinung dazu ist.
Jo, hi ihr zwei. Also ich muss sagen, euer Podcast ist echt saugut und total kurzweilig und ich höre es mir meistens in der Pause in der Arbeit an oder beim Autofahren und bin eben ganz traurig, wenn es eigentlich wieder rum ist und freue mich aufs nächste Mal. Ja, und ich habe mich jetzt für die Climb Casper-Jacke entschieden. Die Hose ist zurzeit leider nicht lieferbar, aber ein bisschen früher wird es dann schon wieder gehen. Und was mich auch mal interessieren würde, was haltet ihr eigentlich von so Airbag-Westen, die es ja zum Beispiel auch von Climb gibt? Würde mich echt mal interessieren. Also macht's gut. Ciao, ciao.
Hast du dich schon mal mit Airbag-Westen auseinandergesetzt? Hast du sowas schon mal gesehen?
Ja, nur in der MotoGP tragen die halt diese kranken Anzüge, ne, mit Airbags drin und so weiter. Aber als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, so was geht eigentlich ab. Airbags im Anzug finde ich super futuristisch, aber geil. Aber ich weiß nicht, kauft man das wirklich als Privatperson? Ist das so gängig? Ich habe
auf der Straße, glaube ich, noch. Ja. Doch, es tragen mittlerweile sehr viele Leute so eine Weste von Helite zum Beispiel. Das ist, ich würde sagen, mit der Marktführer so im Consumer-Bereich, jetzt nicht mit Racing und so zu tun, sondern im Consumer-Bereich, wo du einfach wie eine Warnweste, die kannst du aber auch in Schwarz kaufen, über deine normale Motorradjacke eine Weste trägst. Die ist verbunden mit einem Zug zu deinem Motorrad. Und wenn dieser Zug quasi ausgelöst wird, der muss auch mit richtig Kraft ausgelöst werden. Also es, wenn du jetzt zum Beispiel aus Versehen von deinem Motorrad absteigst
und auf einmal macht's Puff.
Und diese Airbag-Weste löst dann nicht aus, weil du wirst durch das Seil quasi wieder ein bisschen gehindert, weiter wegzugehen. Und dann merkst du auch, hoppala, ich muss erst die Kabelverbindung lösen. Die Airbag-Weste funktioniert so, dass sie eine kleine Gaskartusche enthält. Und sobald dieses Zugseil zum Beispiel auseinandergezogen wird bei der Helite-Weste, ich weiß nicht, ob es da mittlerweile schon neuere Technik bei der Firma Helite gibt, dann wird eben diese Weste aufgeblasen. Der Vorteil ist, dass dich, gerade wenn du keinen Neckbrace trägst, also etwas, was deine Halswirbelsäule, den oberen Teil, vor Überdehnung, Überspannung schützt, dann hast du bei den Westen ganz oft den Fall, dass die Luft auch hier oben ist, also über dem Schlüsselbein, über der Schulter. Und damit hast du auch deinen Nacken in der Starre. Also das ist ziemlich durchdacht und ziemlich cool gemacht. Weil es ist ja oftmals so, dass du einen Halswirbel dann kaputt geht, wenn du einfach mit dem Kopf landest. Und dadurch, dass dann alles durch diese aufgeblasene Weste so versteift ist, und das geht wirklich in Blitzesekunde, warte, das muss ich nochmal sagen, das Wort gibt es nämlich nicht, und das geht wirklich innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde, wie auch im PKW-Airbag. Ich habe das mal einmal ausprobiert vor vielen Jahren auf einer Messe. Und das fand ich schon sehr, sehr cool. Damals war das, glaube ich, bei Held, bin mir nicht sicher. Mittlerweile gibt es relativ viele Hersteller. Und was der Manni hier speziell in der Sprachnachricht gefragt hatte, war nach einer neuen Weste, die es jetzt von Climb gibt. Die hat keine Kabelverbindung mehr. Die funktioniert so wie die Anzüge in der MotoGP, was du eben meintest. Ich hatte mal auf der
Rennstrecke... Ist das mit Impact dann, oder wie
das ist das? Das ist nicht Impact. Impact wäre ein bisschen zu spät.
Ja, ich glaube auch, ne?
Sondern, also mit einem Einschlagsensor, das wäre ein bisschen zu spät, sondern über einen Gyroskop, über GPS, über sehr empfindliche Geschichten, die einfach merken, ob dein Körper gerade eine Bewegung eingeht, die nicht normal ist für auf dem Motorrad, sondern...
Das heißt schon, aber... Ich muss dann diese Weste auch laden. Die hat einen eigenen Akku oder wie läuft das?
Genau, die hat einen Akku, damit diese Sensoren natürlich auch mit Energie versorgt werden. Ich glaube, man muss die nicht so oft laden. Diese Sensoren halten relativ lang mit ein bisschen Batteriespannung. Und da sind dann so leichte Akku-Packs, glaube ich, mit drin. Oder man macht eine USB-Verbindung in der Jacke ran. Das weiß ich nicht ganz genau. Werde mich auch erst irgendwann mal mit dieser Technik beschäftigen, weil mir hätte es bei einem Sturz in der Mongolei auf jeden Fall sehr geholfen. Und als ich mal einmal auf der Rennstrecke unterwegs war, hatte ich auch einen Anzug an, der eine integrierte Airbag-Geschichte hatte. Also der Anzug war ein Känguru-Lederanzug, richtig teuer, ein Rennanzug, der dünn war. Du hast es nicht gespürt, dass da irgendwo eine Airbag-Weste drin war, aber die war da drin verbaut. Und sobald du oben am Hals den Knopf zugemacht hast, war das Ding aktiv. Und über einen GPS-Sensor wusste sogar der Anzug, wo ich auf der Rennstrecke gerade unterwegs bin. Das heißt, das Unfallrisiko ist ja bei manchen Rennstrecken in einigen Kurven höher als auf einer langen Geraden, wo in der Regel gar kein Unfall passiert. Und deswegen ist die dann ein bisschen feinfühliger eingestellt.
Okay. Wäre das dann auch ein Einsatzgebiet, wenn ich zum Beispiel alleine irgendwo in der Pampa unterwegs bin und das Ding schickt dann automatisch irgendwie eine Nachricht an Familie oder was weiß ich, hey, der ist da und da abgeflogen? Also wäre das ein realistisch?
Wäre eigentlich der sinnvolle nächste Step, dass so ein Ding so eine Automatik hat, SIM-Karte mit rein, irgendwo in den kleinen Schlitz.
Ja.
Und sobald sie auslöst, geht automatisiert eine Nachricht an die und die. Darfst natürlich nicht aus Versehen eine Auslösung haben, weil sonst machen sich da Leute ziemlich Sorgen. Deswegen ist auch wieder fraglich, ob das so gut ist.
Da schmeißt du dich dann abends nach einem langen Tag aufs Bett mit dem Anzug und boom, auf einmal steht da der Notdienst vor der Tür. Aber ich weiß nicht, wenn ich mir das überlege, ich glaube, das ist ganz cool so für Leute, die eben regelmäßig auf der Rennstrecke unterwegs sind. Aber ansonsten ist das wieder eines von diesen 2000 Gadgets, wo du wieder unendlich viel Geld reinpumpen kannst, wo das Marketing wieder sagt, jo, du brauchst das. Und ey, ganz im Ernst, ich finde es für einen Privatgebrauch, ich weiß nicht, wenn du das auf der Alltags, wenn du es auf der normalen Straße brauchst, dann fährst du, glaube ich, tendenziell auch eher wie so ein Henker. Also wenn du dir wirklich überlegst, brauche ich das wirklich? Weil ich glaube, jemand, der einfach normale Touren fährt oder sowas, der kommt auch mit normalen Motorradklamotten klar, oder? Normale Protektoren.
Ja gut, du musst ja nicht immer selber schuld sein, ne? Was ist denn, wenn du abgeräumt wirst und du fliegst dann in den Graben?
Der kann auch ein Ziegel auf den Kopf fallen, wenn du aus der Haustür rausgehst oder so. Ich meine, da kann ich auch eine Luftpolsterfolie eingepackt. Also, ja. Ich weiß nicht, ich halte davon relativ wenig, abgesehen natürlich von dem Racing-Betrieb. Da macht es natürlich voll Sinn,
weil die Leute. Wenn das jetzt hier deine Eltern hören würden, ne? Die würden gleich sagen, zu Weihnachten kaufen wir dem Luke eine Airbag-Weste. Das ist eine gute Geschichte.
Wie viel kostet so ein Ding? Das kostet doch bestimmt dann irgendwie 2000 Euro oder sowas.
Nein. So 500, 600 Euro für eine gute Weste.
Echt, das geht? Okay. Ja gut, wenn man dann zum Beispiel, was ich als Vorteil sehen könnte, wäre, dass man die richtigen Protektoren dann rauslässt, diese Gummidinger da, dass sie wirklich sich überhaupt nicht so anfühlt, als würdest du irgendwas tragen sozusagen. Das finde ich dann wiederum geil, weil man dann vielleicht auch von der Bewegung nicht mehr so eingeschränkt ist und so weiter, weil es dann alles einfach viel dünner sein kann.
Ja, aber gut, brauchst ja was in den Ellbogen, in den Knien und so weiter, brauchst du schon was. Und wenn du auf eine Schulter fällst, brauchst du auch was. Also um die normalen Protektoren kommst du deswegen nicht drum rum. Es geht nur darum, dass bei einem Aufschlag du dir vielleicht das Schlüsselbein und Rippen und so weiter nicht brichst, weil einfach weich gepolsterter, aber stark gepolstertes Material drumherum ist. Also ein Kumpel, dem lieben Olli von MotoVibes, auch ein großer YouTube-Channel, mit dem ich sehr gerne Motorrad fahre. Und der ist auch zügig unterwegs und den hat's bei einer für unsere Verhältnisse normalere Fahrweise am Stilfser Joch auf der Nordrampe, da ist er runtergefahren, auf der Südrampe ist er runtergefahren, in einer ganz bekannten Linkskurve rutscht ihm das Vorderrad weg, das Motorrad fällt einen Hang runter, ist nicht so viel kaputt gegangen, er aber so ein bisschen auf der Straße halt auch fast mit hinterher und er hat eine Helite-Weste angehabt und hatte gar nichts, ne? Und andere hätten vielleicht, weil sie doof gefallen wären, sich eine Rippe oder Schlüsselbein gebrochen und hätten dann, er ist weitergefahren. Also sein Moped war 20 Meter einen Hang so ein bisschen runter, so seicht im Gras, aber er hat sich auch überschlagen und so, aber das Moped war in Ordnung, hat sich dann mit anderen, die vorbeikamen, die auch den Unfall gesehen haben, die ihm geholfen haben, das Bike quasi dann weiter unten wieder auf die Straße zurück und ist erstmal weitergefahren und hätte sein können, dass das ohne Airbag-Weste gar nicht möglich gewesen wäre. In dem Fall denke ich mir wieder 500, 600 Euro geil investiert, weil erstmal so im Krankenhaus für ein paar Tage und dann im Ausland vielleicht. Da hättest du dann vielleicht gerne auch 5.000 oder 10.000 Euro für deinen Schutzengel ausgegeben, wenn du dann irgendwie die Zeit zurückdrehen hättest können. Also,
ja, komm, doch ist doch im Nachhinein, so. Weißt du, dann kann ich auch das Argument schlauer. Kann ich auch das Argument bringen, ja, wäre ich heute Morgen nicht aufs Motorrad gestiegen, dann hätte ich gar keinen Unfall gehabt. So. Also,
da merkt ihr, Leute, ich krieg den Luke nicht überzeugt.
Nee, ey, vor allem ist es doch dann, das muss doch dann ein Lederanzug sein, so ein richtiger Racing-Anzug, oder? Das geht ja nicht, dass das in irgendwelchen unseren Textilklamotten gescheit funktioniert. Also.
Bei uns funktioniert es halt so, nur als Weste. Und diese Helite-Weste trägst du halt drüber. Das finde ich persönlich auch völlig uncool, weil ich möchte nicht irgendwie so eine Weste drüber haben. Und ich war schon immer so ein bisschen anti, was so eine Kabelverbindung bedeutet. Weil wenn du im Stehen im Enduro-Bereich unterwegs bist, dann möchte ich einfach, dass mich das nicht so sehr stört. Und jetzt sagen viele Helite-User, ja, das stört überhaupt nicht. Kann sein, aber ich falle halt auch mal gerne beim Moped, weil ich es übertreibe, aber ich fahre halt langsam und dann trenne ich mich halt schon gerne mal von der Maschine und die Maschine geht nach rechts, ich gehe nach links, ich will nicht jedes Mal, dass die Jacke auslöst oder mich sogar mit dem Motorrad hinterherzieht, weil es dann doch, weil es vielleicht sehr langsam abläuft. Und jetzt halt eben diese ersten Varianten, die ein Gyroskop und Bewegungssensorik drin haben, die trägst du unter deiner Jacke wie eine normale Weste, also die ist auch relativ dünn. Aber ich habe die schon mal ausgelöst gesehen und dann ist es so ein Arsch, was hier absteht. Das ist schon, also egal, wir werden uns das angucken und wir machen einfach den Crash-Test, du mit 30 ohne, ich mit und dann gucken wir einfach, wem geht's besser.
Guter Punkt. Gut, dann kommen wir mal zur nächsten Sprachnachricht und zwar ist das der Alex zum Thema Datenspeicher unterwegs.
Hi Luke, hi Walle, ich bin's, der Alex vom Blue Screens Racing Team. Ich habe jetzt bis Folge 3 gehört. Ich muss sagen, top Podcast. Meine Frage ist technischer Natur. Es fallen ja mal einen Haufen Videodaten an. Tut ihr die unterwegs auf einer Micro-SD belassen? Benutzt ihr eine externe Festplatte oder ladet ihr alles unterwegs auf eine Cloud bzw. NAS hoch? Walle, wir haben uns sogar schon getroffen, Alpmarathon 2016. Und lasst mal ein Like da beim Blue Screens Racing Team, egal ob Instagram oder irgendwo anders.
Also wir haben es jetzt bisher immer so gemacht, dass wir tatsächlich nur die Speicherkarten in den Kameras hatten und dann halt noch separate Speicherkarten dabei, also diese kleinen SD-Speicherkarten, die jeder kennt, die man halt in die GoPro macht oder in ein bisschen größerer Form dann in die Sony-Kameras.
Ist euch da noch nie eine kaputt gegangen?
Nee, tatsächlich noch nie, aber ich habe mal eine vergessen beim Dreh. Weißt du noch, als wir zusammen gedreht haben, da bin ich in die Westalpen gefahren.
Genau.
Und wir haben meine Speicherkarte, meinen Ersatz, meine zweite Speicherkarte haben wir in deine Kamera gemacht und dann haben wir uns Tschüss gesagt, ich bin in die Westalpen gefahren, du nach Hause und ich merke nach ein paar Kilometern, Mist, der Walle hat meine Speicherkarte dabei. Und wenn man jetzt wie ich keine Festplatte dabei hat, kein Laptop zum Sichern, was weiß ich. Ich bin die kompletten Westalpen mit einer kleinen Speicherkarte gefahren und da passen, glaube ich, 6 Stunden Video drauf oder sowas. Das war, bin ich auch sehr, sehr stolz, was dabei rausgekommen ist bei dem Westalpen-Video. Weil
aber arbeitet man dann nicht sogar noch viel effizienter, weil man weiß, man hat nicht so viel Speicherplatz?
Ja, aber ich hätte zum Beispiel ganz gern so die Asieta oder es gab schon ein paar schöne Ecken, wo du einfach wirklich gern die GoPro anmachst und dann fährst du 30 Minuten und speicherst das ab. Ich musste halt immer so die schönen Ecken irgendwie filmen und dann am Ende, am letzten Tag, habe ich wirklich nur noch 30 Sekunden gehabt oder so. Also ich habe das dann schon so mir aufgespart und das will ich eigentlich nicht machen, wenn ich filme. Dann will ich alles filmen und im Schnitt will ich dann sagen, okay, hey, das war Mist, ich schmeiße es jetzt doch raus. Aber das war schon...
Also du hast nur Speicherkarten dabei, auch kein Laptop?
Nein. Liegt aber einfach daran, dass ich erstens Platz und Gewicht sparen will und zweitens, weiß ich auch nicht, so Laptop, ich habe da immer Angst, dass der kaputt geht, weil ich arbeite mit dem Ding auch und so weiter, teures Teil. Ja, aber wir überlegen jetzt tatsächlich, ob wir es nicht so machen wie du, ne? Weil du hast ja Laptop und Speicher, hier Festplatten dabei und alles, aber das ist halt nochmal so ein Riesen, da brauchst du eigentlich nochmal einen separaten Koffer für. Also
ja, bei mir ist ein Koffer nur voll mit Laptop und Stromversorgung und Festplatten. Und ja, aber du, es gibt auch, also es gibt, glaube ich, nicht die perfekte Lösung, weil die perfekte Lösung wäre ja etwas, was super leicht ist oder gar nicht spürbar ist, was dich nicht so viel Zeit kostet, was wenig Energie verbraucht. Ich glaube, wir werden uns in Zukunft irgendwann dahin bewegen, dass die Geräte klein sind, so zum Datenspeichern, auch Sicherheitsspeichern, Backups machen, wenig Energie verbrauchen. Da werden wir schon immer besser und auch leistungsstärker. Ich meine, ich schneide ja auch auf einem Laptop nachher in 4K vernünftige Videos. Aber mir ist schon wichtig, dass ich am Abend einfach da sitze und meine Videos einmal vom Tag speichern kann, auch gleich schon so richtig archivieren. Weißt du, dass ich sagen kann, hier, das ist GoPro 1, GoPro 2, GoPro 3, das ist die Drohne, das ist die Kamera. Weil wenn ich sonst nach Hause komme, da drehe ich ja völlig am Rad.
Ja, aber nur, weil du so viel Zeug hast. Ne? Wir
ja,
haben ja nur,
weil ich viel also, Zeug mit aufnehme. Ja, ja,
wir klar. Haben jetzt nur 2 GoPros und eigentlich eine Sony-Kamera, Drohne und so haben wir eigentlich gar nicht. Wollen wir jetzt vielleicht auch holen. Ich glaube dann irgendwann, genau, je professioneller das wird, glaube ich, desto eher musst du dir Gedanken darum machen. Er hat auch noch ein NAS angesprochen, das ist ja irgendwie Network Attached Storage, heißt das. Das ist wie so ein kleiner eigener Server, der in deinem eigenen Netzwerk hängt. Habe ich mir jetzt tatsächlich einen gekauft vor 2 Wochen. 1000 Euro habe ich dahin geblättert für, ich glaube, jetzt sind es 16 Terabyte Speicher oder sowas. Aber das Geile an dem Ding ist halt einfach, und deswegen investiert man so viel Geld, dass die Platten sich gegenseitig absichern. Also falls eine Platte stirbt, hast du ein Backup auf einer anderen Platte. Und man kann auch über online irgendwie halt, theoretisch könnte ich unterwegs sein, in den USA oder was, und ich lade das auf meinen eigenen Server hier daheim hoch.
Jetzt sagst du in der USA oder sowas, also da, wo du schnelles Internet hast, da ja, genau. Würde das ja funktionieren. Ne? Ich hab auch eine Cloud Station hier zu Hause, wo auch viel Speicherplatz verfügbar wäre. Und ich könnte natürlich die Sachen von unterwegs auch hier hinschicken. Aber jetzt schick mal einen 100 Mbit Datenstream in 4K, wo du vielleicht am Tag 2 Stunden Videomaterial sammelst über einen Campingplatz WLAN oder Hotel WLAN zu dir nach Hause. Da bist du eine Woche auf dem Campingplatz, bis das abgeschlossen ist. So viele Verbindungsabbrüche gibt es, so oft passieren irgendwelche Reconnects und die Datenmengen sind einfach schier zu groß. Da würde ich mich noch freuen, wenn einfach weltweit die Internetzugänge gerade auch so, ja gut, jetzt kommt 5G.
Ich glaube, das könnte wirklich sehr, sehr geil sein.
Also das ist das Einzige, was funktionieren wird. Ich glaube, Landline, also kabelgebundene Verbindungen werden gar nicht mehr so weit ausgebaut. Jetzt gut, in Deutschland haben wir teilweise bis zu 1000 Mbit bis in Hausanschluss über Glasfaser, aber das hast du ja unterwegs nicht. Und die Handynetze lassen sich halt auch in Entwicklungsländern viel schneller ausbauen als ein kabelgebundenes Netz. Und deswegen, das ist das Einzige, wo man sagen könnte, das wird vielleicht in Zukunft mal funktionieren, dass du über ein angeschlossenes Handy als Modem auch große Datenmengen verschickst.
Aber also ich muss sagen, ich kriege jetzt schon die Krise, wenn ich was von meinem MacBook über Wi-Fi auf meinen Server lade und der Router ist ja schon verhältnismäßig schnell. Ich lade das dann immer auf meinen Desktop-PC und der macht das dann über das Ethernet-Kabel direkt auf den Server. Das geht so viel schneller. Wenn ich jetzt überlege, ich sitze in Chile oder was auch immer auf irgendeinem Bauernhof und habe da, was weiß ich, 100 Kilobyte oder so, das kannst du vergessen. Wir haben ja wirklich Datenmengen, das ist ja echt nicht mehr feierlich. Und vor allem die Datenmengen, die werden ja immer größer. Also jetzt bewegen wir uns langsam echt so Richtung 4K. Ich meine, du machst ja eh schon alles in 4K, glaube ich, gell? Mhm. Also das ist, da hast du ja ruckzuck für so eine Woche irgendwie einen Terabyte fast schon zusammen und dann das lädst du einfach nicht mehr über Wi-Fi hoch. Und dann gibt es noch so, es gibt noch so Festplatten, die sind so, ich weiß nicht, die haben irgend so ein Gummi, die sind so gummiert, irgendwie halt solche für halt so Offroad oder so richtig harte.
Ja, sowas habe ich ja, sowas habe ich aber, ja auch dabei.
Und dann gibt es noch welche, die lesen halt selbst den Speicher ein. Also du kannst sozusagen, du brauchst keinen Laptop, sondern du steckst direkt deine Speicherkarte in diese Festplatte und das wird dann überspielt. Das Problem dabei ist aber, habe ich gelesen, dass die Metadaten überschreiben von deinen Dateien. Das heißt, deine kompletten Daten, was, wann wurde dieser Clip aufgenommen, wie lang ist der Clip und was weiß ich, das wird irgendwie alles überschrieben und deswegen hast du dann im Nachhinein im Schnitt einfach nur deine tausenden Clips ohne irgendwelches Datum oder du musst sie dann per Hand sortieren und das kann es natürlich auch nicht sein. Also es gibt, glaube ich, momentan noch nicht so die perfekte Lösung. Ja,
ja, so die 100% perfekte Lösung gibt es noch nicht, aber die wird es entweder in ein paar Jahren geben oder sie wird es auch nie geben. Das kommt, glaube ich, auf einen selbst drauf an, was man so alles mitschleppen will. Ne? Weil auch meine Festplatten, die ich dabei habe, ich habe so einen Verbund, ich habe 3 SSD-Festplatten dabei, 3 konventionelle, halt mechanische Festplatten, zwar in einem Gehäuse, was schon auch fürs Enduro-Fahren gedacht ist. Ich werde irgendwann mal eine Auflistung auf meiner Internetseite machen, dass ihr das anschauen könnt, wie das auch ausschaut. Aber ich bin trotzdem nicht gewarnt davor oder gewappnet davor, dass sowas mal kaputt geht. Aber bisher ist noch nichts passiert. Und gerade jetzt so bei den Offroad-Touren, da kriegt das Equipment schon brutalste Schläge. Brutalste Schläge ab.
Ich habe mit einer Fotografin zusammengearbeitet letztes Jahr und die hat mir halt eben Horrorgeschichten erzählt. Hochzeit geschossen und dann ist die Speicherkarte abgeraucht. Ne? Und wenn du dann halt wirklich nur eine Speicherkarte drin hast, ich meine, viele Kameras, wie zum Beispiel die neuen Sony-Kameras, haben ja sogar 2 Speicherkarten-Slots, dass eine Karte sich die andere so als Backup funktioniert. Aber gerade da ich aus dem Bereich komme, wo wir Kundenaufträge machen, habe ich so Panik, mal für einen Kunden was zu drehen und dann ist der Kack weg. Ja, und wenn wir jetzt auch einfach mal irgendwelche richtig, richtig krassen Trips machen, eben nächstes Jahr soll es nach Marokko gehen und dann irgendwann mal Weltreise und so weiter, das Footage will ich einfach nicht verlieren und deswegen will ich dieses Risiko nicht eingehen, wie du, da einfach nur so ein paar billige Festplatten von Amazon zu kaufen und einfach in den Schrank zu legen, sondern dann kaufe ich mir lieber was Gescheites, was aber auch kaputt gehen kann. Mir hat dann einer geschrieben so, ja, okay, du hast jetzt ein NAS, weil ich habe das gezeigt in der YouTube-Story und Instagram-Story. Ja, eigentlich müsstest du ja noch einen zweiten NAS kaufen, der deinen ersten als Backup
funktioniert. Wann hörst du auf, ne?
Ja, genau, du kannst ja ins Unendliche gehen und dann hast du da hier 20 Server rumstehen und dann, ach, am Ende, ich glaube, wenn der liebe Gott will, dass deine Daten kaputt gehen, dann gehen sie irgendwann kaputt. Ich glaube, man kann sich da nicht 100% sichern. Ja, ist halt so. Was ganz interessant war, noch als letzter Punkt, den ich noch einwerfen will, wir haben ja die Jungs und Mädels von Leaving Home Funktion interviewt, die jetzt auch diesen Kinofilm gemacht haben, 972 Breakdowns heißt er, glaube ich, wo sie einmal um die Welt gefahren sind, die haben tatsächlich ihre Festplatten anderen Reisenden mitgegeben, die gerade auf dem Rückweg waren.
Und das also machen auch viele, ne? Das machen viele. Oder über einen Versandpostweg machen das auch sehr viele.
Aber da musst du halt logischerweise ein Backup davor machen, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit zu sagen, hey, die Festplatte kommt irgendwie im Laufe des Jahres daheim an.
Aber es gibt ja auch Reisende auf sehr professioneller Schiene, wie jetzt zum Beispiel Linden Poskitt, der auch sehr viel professionelle Rallyes mitgefahren ist auf seiner Weltreise. Und der hat einen eigenen Cutter. Das heißt, der schickt noch nicht mal eine Festplatte weg, sondern der schickt einfach nur eine Speicherkarte weg. Das heißt, der kann das in einen ganz schmalen Umschlag reinschmeißen, schickt es weg. Natürlich macht er davon auch irgendwie vorher ein Backup von der Speicherkarte und wenn sein Cutter ihm in England sagt, hier ist angekommen, dann löscht er erst das Backup. Und klar, so kann man natürlich auch arbeiten, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ich bin halt noch so, also von dem Gedanken do it yourself und alles selber machen, immer noch relativ begeistert. Natürlich würde ich mir gerne einen Top-Cutter leisten, kann ich aber nicht, weil es zu teuer ist und irgendwie ist es auch noch so ein bisschen etwas, was ich halt gerne mache und auch immer wieder glücklich bin, wenn ein Schnittprojekt fertig ist. Jetzt habt ihr ja bei YouTube in meinem Kanal gesehen, 40 Jahre GS, die wahre Entstehungsgeschichte. Am 8. Dezember kommt dann noch ein neues Tourvideo von mir raus über eine Region, wunderschöne, für mich die schönste Region in Deutschland, so Eifel, Mosel, Hunsrück. Und ich bin immer wieder happy, wenn ich sowas selber fertig geschnitten habe, weißt du, und wenn ich das auch mal unterwegs schon so ein bisschen bearbeite. Also, ja, dass deswegen, ich das Zeug so dabei habe, finde ich eigentlich ganz cool.
Deswegen haben wir ja überhaupt mit YouTube angefangen, weil es uns Spaß macht, so, ne? Das Zeug, also, ich meine, ich würde auch nicht, ich weiß nicht, manchmal überlege ich auch so, oh, ein Cutter wäre eigentlich auch mal ganz geil. Es gibt ja auch auf Fiverr oder so, die kosten ja nicht viel, wenn du mal wirklich was ganz Rohes brauchst und nicht irgendwie total schön geschnitten. Aber letzten Endes ist es immer schön, irgendwie auch sich selbst dabei dran zu erinnern an den Trip. Also, als wir jetzt nochmal das alte Material aus Norwegen, das alte in Anführungszeichen, vom August uns angeguckt haben, Da erlebt man die Geschehnisse einfach nochmal wieder im Kopf und das ist einfach wunderschön. Wenn da noch schöne Musik drüber geht, ja, wunderschön. Stichwort Musik, sollen wir kurz die Mittagspause reinhauen?
Willst du jetzt schon Mittagspause machen? Wer macht heute die Mittagspause? Letztes Mal hat es ja der Luke gemacht. Schreibt mir mal und schreibt auch im Luke irgendwo ins Internet, wer hat es besser gemacht? Wie hat es der Luke gemacht? Ich habe es noch nicht gehört, um ehrlich zu sein, das muss ich mir noch anhören.
Ist erst heute Morgen live gegangen.
Deswegen, das höre ich mir jetzt gleich mal an.
Habe ich einfach ein bisschen auf dem Walle rumgehackt, der hat es noch gar nicht gehört, dann habe ich es online gestellt.
Ah, sehr geil. Das höre ich mir jetzt an. Also gut, dann gehen wir jetzt in die Mittagspause. Wer sie macht, ihr werdet es gleich selbst erfahren. Viel Spaß.
Überraschung.
I'll wait to see your golden smile.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer kleinen musikalischen Mittagspause und ihr hört es schon, heute geht's um Musik mit Gesang, mit Vocals. Dieser Song hier von The Lightheartz, Hold Back the Sun, habe ich verwendet in Island mit dem Motorrad Teil 2. Ein unglaublich dynamischer Song, der dann auch nochmal so eine schöne Spitze drin hat und dann zum Schluss ruhig rausfadet. Lied Nummer 2 ist von Michael Shines, heißt Born Again. Das alles könnt ihr natürlich auch in voller Länge hören, einfach bei Spotify nach der Showkurve der Playlist zum Podcast suchen. Und wenn ihr diese Musik auch für eure eigene Videoproduktion verwenden möchtet, egal ob YouTube oder irgendwo anders, dann schaut in die Shownotes, denn dort findet ihr den Link, wo ihr euch bei Artlist sogar noch den ein oder anderen Gratis-Monat sichern könnt. Ja, jetzt aber erstmal noch viel Spaß mit dem Song. You were meant to survive with every star. We are born again. Open your heart. Spend less time in your head. With every star.
Okay, dann haben wir jetzt gerade unsere Mittagspause geschafft. Das Lustige ist, dass wir jetzt gerade, während wir das hier aufnehmen, gar nicht wissen, wer das war. Aber ich bin mir sicher, das war sehr gut.
Das war geil. Das war richtig gut.
Da kann ich mir mal selbst auf die Schulter klopfen.
Beste Pause. Ja, klopf dir auf die Schulter, ich tue es auch. Und wir kommen tatsächlich schon wieder zur nächsten Sprachnachricht. Ihr merkt, heute straffes Programm. Ist aber, glaube ich, ganz interessant, oder Luke, wenn die Leute ein bisschen was mitbekommen?
Ja, ey, also wirklich, ich war sehr, sehr überrascht. Die Sprachnachrichten gehen ja immer an den Walle, an die Telefonnummer, die auch in den Shownotes eingeblendet ist. Könnt ihr auch, jetzt als Aufforderung mal, könnt ihr mal eure Sprachnachrichten einschicken. Und der Walle hat jetzt gerade in Vorbereitung auf den Podcast, hat er alle Sprachnachrichten nochmal an mich weitergeleitet. Und ich saß da so, ding, 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 sind so viele. Richtig, richtig geil und macht uns auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Und ich würde mal sagen, wir springen direkt in die nächste vom Dimitri aus Hamburg zu einem sehr, sehr spannenden Thema, zu dem, glaube ich, wirklich auch jeder Motorradfahrer zumindest eine Erfahrung hat, die er teilen kann.
Moin Jungs, Dimitri aus Hamburg hier. Ich habe mal eine Frage an euch und zwar, gab es mal Momente auf euren Touren, wo ihr euch unsicher gefühlt habt? Zum Beispiel durch Menschen, die aggressiv auf euch gewirkt hatten oder vielleicht sogar handgreiflich geworden sind oder Unwettereinflüsse. Wie sind da eure Erfahrungen?
Eigentlich ein sehr, sehr geiles Thema, weil mir springen zwei Gedanken dabei in den Kopf. Und einmal gleich auf das Thema Handgreiflichkeit einzugehen. Da ist tatsächlich mal was passiert, erzähle ich gleich. Und dann das Thema Umwelteinflüsse. Mhm. Jetzt nicht vielleicht Wetter, aber eine andere Situation. Aber ich würde sagen, fang du mal an. Was hast du zu dem Thema? Dimitri, danke für die Sprachnachricht, die war gut.
Ey, richtig, richtig lustig. Ja, mir ist ein Erlebnis direkt in den Kopf gesprungen, als er gesagt hat, handgreiflich. Und zwar waren wir auf unserer ersten Motorradtour letztes Jahr in den Alpen. Und da sind wir beim, nördlich vom Gardasee liegt der Ledrosee. So ein kleinerer See, ein bisschen weniger touristisch, sehr, sehr geil. Da gibt es einen schönen Campingplatz. Und da sind wir hingefahren, abends waren wir völlig fertig. Und da ist so ein kleines Dörfchen und das ist relativ eng. Und da kam sich irgendwie ein LKW und ein Bus entgegen vor uns und haben halt irgendwie völlig die Straße blockiert. Jetzt stand hinter dem Bus ein Rollerfahrer. Und der hat dafür gesorgt, dass der Bus nicht zurückfahren konnte, um die Verstopfung zu lösen. Dann ist irgendein aggressiver Italiener, hat es so aufgeregt, dass dieser scheiß Rollerfahrer da steht und die Situation nicht rafft, ist zu dem hingelaufen, ist aus seinem Auto ausgestiegen, ist zu dem hingelaufen und hat ihn so geschuckt. Hat so gesagt, Alter, spinnst du, was machst du hier, fahr doch jetzt zurück. Der Rollerfahrer hat es persönlich genommen und dann haben die sich wirklich geprügelt auf der Straße. Und das Ärgerlichste an der ganzen Aktion war, dass ich dachte, ich habe die GoPro angemacht, aber ich habe sie genau in dem Moment ausgemacht.
Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Ich hab fast das Gleiche, das gibt's doch nicht.
Es war, die GoPro war die ganze, da führt so ein langer Tunnel vom Gardasee zum Ledrosee, weil es ist 5 bis 10 Minuten lang. Und das hat alles aufgezeichnet und ich dachte, die GoPro wäre eben aus, ich mache sie an für die Schlägerei, direkt vor mir, ich hatte den Logenplatz. Der Typ, der Rollerfahrer ist dann geflüchtet und der andere hat so ausgeholt und wollte ihn schlagen. Dadurch ist der Rollerfahrer ausgewichen und er ist fast noch in mich reingefahren. Und das war so geil. Und ich wusste, wenn ich den Clip drin habe, wir kriegen Millionen von Views. Und dann gucke ich mir abends auf meine GoPro-Speicherkarte und merke, fuck, oh mein Gott, ich habe es nicht gespeichert. Das war lustig. Also hat uns aber natürlich selbst nicht betroffen. Und da ist auch nichts groß passiert. Die haben sich ein bisschen
Aber man schlagen. Ist dann schon ein bisschen geschockt, wenn man sowas auf einmal sieht. Ne? Also in unserer Gesellschaft ist man ja das ja nicht gewohnt, dass sich die Leute auf der Straße kloppen.
Ja, aber völlig, normal. Völlig absurd einfach. Also. Aber es hatte was Komisches so, weil die sich eben in diesem kleinen friedlichen Dörflein vorne Straße blockiert, alle hupen und so weiter und da schlagen sich einfach zwei Leute, anstatt dass dieser scheiß Bus zurückfährt und Platz macht. Ja, war sehr, sehr lustig.
Ja, bei mir gab es eine ähnliche Situation. Man muss dir vorstellen, ich war 15.000 Kilometer in Deutschland unterwegs. Also ich habe Deutschland eigentlich gar nicht großartig verlassen und habe alle 16 Bundesländer letztes Jahr gemacht. Und an dem Tag, als ich fertig war mit der Deutschland-Tour, kam ich wieder zurück nach Hause, um einen Zwischenstopp zu machen und fuhr auf einer Bundesstraße, die immer mal wieder zweispurig wird. In eine Richtung, ne? Also da, wo du dann halt mal LKW überholen kannst und dann wird die aber irgendwann wieder einspurig mit Überholverbot. Und ich fuhr an so einer größeren Polizeikolonne vorbei. Das sind immer die mit den Bamberger Kennzeichen, wo dann halt die Hundertschaften so von einem Ort zum nächsten sich verlegen. Ich weiß, dass die jetzt nicht einen einzelnen Mopedfahrer, weil er da vielleicht mit 105 an so einer Kolonne vorbeifährt, rausziehen, sondern die waren einfach nur, tja, die waren fertig mit irgendeinem Auftrag und fuhren wieder weg. Und das war halt im Großraum München. Und dann komme ich auf einer ganz langen Gerade immer noch auf dieser zweispurig mal einspurigen Straße und sehe so aus der Ferne, irgendwie kommt mir kein Auto mehr entgegen. Normal ist da immer viel Verkehr, aber es kam kein Auto mehr entgegen. Und ganz hinten, weil es war auch ein sommerlicher Tag, so es war warm, schimmerte so das Licht. Weißt du, wenn du so in die Ferne guckst, da sind also irgendwelche Scheinwerfer und irgendwas. Und irgendwas steht auf der Straße. Also der Verkehr steht, als wäre da irgendwie ein Stau oder ein Unfall oder was auch immer. Und dann komme ich da näher und sehe, wie auf der rechten Spur ein Transporter und auf der linken Spur ein Transporter kurz bevor oder noch auf diesen geriffelten Linien, weißt du, wo das dann wieder so zusammengeführt wird, stehen beide da. Als ich da ankomme, springen beide Fahrer aus dem Führerstand raus, also aus dem Fahrerhäuschen vorne raus, das waren halt mehr so LKW-Transporter, und verkloppen sich da auf der Straße vor mir, sodass ich dann eine Vollbremse machen musste. Ich war jetzt ja gerade an so einer riesen Polizeikolonne vorbeigefahren, die war ja noch hinter mir.
Die kommt noch,
ja. Das heißt, als die jetzt kam, waren die natürlich voll im Element, weil das waren die bösen Jungs, die da drin waren, ne? Also die ganz vorne in erster Reihe stehen, wenn irgendwo Fußballspiel ist. Und dann, ich stehe da so, ich war schon geschockt durch die Situation, dass da Leute sich auf der Straße schlagen, dahinter ungefähr ein Riesenstau war und dann kommt auf einmal eine Hundertschaft von hinten mit mehreren Fahrzeugen und gleich mit diesen Sprüchen, die du normal echt nur irgendwie aus dem Fernsehen, aus den Nachrichten kennst. Und ich dachte mir so, scheiße, scheiße. Und ich habe in dem Schock voll vergessen, meine Kamera auch anzumachen. Schade. Weil es war schon Hollywood. Es war Hollywood. Um mich herum schlagende Menschen, die Polizei auf der Straße. Und also ich war nicht direkt mit der Handgreiflichkeit betroffen, sodass ich jetzt Angst hatte. Aber für mich war es eine Situation, wo ich einfach sage, da fühle ich mich unwohl. Und es gab noch eine andere Situation, auch auf der Deutschlandreise. Ich hatte wirklich nur super Erfahrungen gemacht. Hier war ich ja auch gar nicht betroffen und so. Und auch in Deutschland, die Leute, die mitbekommen haben, da fährt jemand mit dem Motorrad durch alle Bundesländer. Das war im Jahr 2019, das war so der Start von meinem Weltreiseprojekt. Und da bin ich auch immer wieder bei Leuten untergekommen. Und es war immer herzerwärmend. Also wirklich, die Leute haben sich alle um einen gekümmert. Ich war nie allein unterwegs. Ich war immer in Kolonnen unterwegs. So viele Leute haben sich da mit beteiligt. Es war einfach ein Traum. Es war wirklich der Traum, auf der Straße unterwegs zu sein und so viel auch Aufmerksamkeit zu kriegen. Das war auch nett. Und bei einem Botschafter war ich untergebracht, letztendlich, der auch ein Motorradgasthof selber hat. Und da waren natürlich auch andere Gäste. Und da floss abends relativ viel auch Alkohol, war da auch ein bisschen im Spiel. Und da waren jetzt auch Leute, Gäste dort, die diesen Walle nicht kannten. Ist auch völlig in Ordnung. Die meisten Leute kennen mich nicht, ist auch völlig in Ordnung. Braucht auch keiner. Aber die diese bevorzugende Art des Gastgebers gegenüber mir voll uncool fanden und dann immer so blöde Kommentare beim Abendessen so in meine Richtung geworfen haben. Und das hat sich den ganzen Abend so krass aufgespielt. Und ich trinke ja keinen Alkohol und habe einfach gemerkt, okay, ich will jetzt hier auch die Diskussion gar nicht anfangen, weil der immer lauter wurde und immer so aggressiver in seiner Stimme. Das war eine Gruppe und aus der Gruppe war halt ein Typ so ein bisschen der Ausreißer. Und es ist ja immer schlimm, ne, dass man sich an das Negative erinnert, aber ich behalte eigentlich das Positive in Erinnerung. Ich will jetzt nur, weil Dimitri darauf anspricht, jetzt darüber sprechen. Normalerweise will ich solchen Leuten eigentlich keine Showbühne bieten. Aber es war dann so, dass ich mich abends dann aus dieser Gesellschaft dort verabschiedet habe, weil ich gesagt habe, ich gehe eh abends relativ früh ins Bett oder muss früh ins Zimmer, weil ich noch am Computer muss und Sachen bearbeiten möchte. Und habe mich dann da verabschiedet, weil ich auch keinen Bock mehr drauf hatte. Diese Situation hat sich aber dadurch gar nicht entschärft, sondern die wurde immer schlimmer, sodass um 4 Uhr nachts sogar die Polizei angerückt war. Weil es zu einer Schlägerei, so ein bisschen nicht nach klassischen Schlägerei, aber zu einer Handgreiflichkeit führte, unter Gästen. Also die einen, die gesagt haben, was redest du eigentlich für einen Mist? Und die anderen gesagt haben, ja, dieser Walle. Schwupps haben sich da irgendwelche Leute, und da siehst du halt auch, was Alkohol teilweise mit Menschen veranstaltet. Und das war so am nächsten Morgen, als ich davon gehört habe, ich war geschockt. Die Leute waren schon abgereist. Also, und guckten sich auch, die anderen guckten sich nicht mal mit dem Arsch mehr an. Also erwachsene Leute. Das musst du dir mal geben. Also als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ach krass, sowas gibt's auch in Deutschland.
Ja, vor allem, ich finde es also heftige Story auf jeden Fall, weil ich denke, wenn es ein Typ ist, ja, dann ist es so, okay, es ist ein Typ. Aber wenn das dann wirklich so eine Gruppe ist und so weiter und das dann viele Menschen betrifft und du willst doch einfach
nur... Naja, letztendlich hat das nicht viele betroffen, aber es waren natürlich schon viele involviert, weil die haben es ja mitbekommen und sich auch nur den Kopf geschüttelt haben. Also es war jetzt nicht so, dass da alle aufgestanden sind und haben sich irgendwie geprügelt, weil es gab ja gar keinen Grund. Ja. Aber es war halt so, dass dieser eine die ganze Stimmung und sogar einen Urlaub einer Motorradgruppe damit beendet hat. Weil das war ja eine andere Motorradgruppe, die dort Urlaub gemacht hat, wo der dazugehörte. Dadurch, dass der dann aber weg ist am nächsten Morgen. Und was also das war
krass.
Ein richtiger Affe war das, ein richtiger Affe.
Ja, okay,
fuhr keine Enfield, fuhr keine BMW. Also hier ging es jetzt in unseren Beispielen um das Thema Handgreiflichkeit.
Genau,
aber gab es bei dir auch was anderes, wo du so eine Art Angstsituation erlebt hast? Ich meine, denk mal ans Offroad-Fahren oder so bei dir jetzt.
Ja, genau. Zwei Punkte fallen mir ein. Zum einen in den Westalpen, diese heftige Abfahrt. ich weiß nicht, wer das kennt, das ist die Nordabfahrt vom Fort Ruiné Retoit oder sowas heißt es. Ich bin mir, ja, das wurde im Denzel irgendwie empfohlen, aber halt nur für Leute mit einer richtigen Enduro und das ist eine schwarze Skipiste, also ohne Witz, das war wirklich, und ich stand oben, ich bin die Südabfahrt hochgefahren, die sehr, sehr geil war, war mein erstes Offroad-Erlebnis tatsächlich, also ich bin davor nie wirklich Offroad gefahren, ne? Außer hier mal in Schwarzwald.
Und dann gleich genau. Vollgas, oder?
Und ich dachte so, ja, der Denzel sagt Schwierigkeit gerade, was hat der, ich glaube 5 Stufen irgendwie, das war irgendwie 4 bis 5 oder so. Und ich dachte halt so, mein Motorrad wiegt doch nur irgendwie 190 Kilo. Ich habe ein bisschen Gepäck hinten drauf, bin noch nie Offroad gefahren. Ich fahre da jetzt runter. Und als ich oben stand, habe ich diese Abfahrt schon gesehen. Und es sah, von oben sah es echt nicht so schlimm aus. Normalerweise bin ich so ein Typ, der irgendwie auf einem 3-Meter-Brett steht im Schwimmbad und sagt so von oben, oh, hier.
Kenne ich.
Ja, genau. Aber das, die Abfahrt sah irgendwie relativ easy aus. Aber was ich halt nicht gesehen habe, war, dass es hinterm Knick dann, war da noch Schnee und ey, das Problem war einfach, dass das Motorrad durch das Gewicht, selbst wenn es stand, ist es auf dem Schutt einfach runtergerutscht. Also du konntest noch nicht mehr stehen bleiben und an Wänden war da sowieso nicht zu denken. Ich wäre wahrscheinlich auch nicht mehr hochgekommen und da hatte ich echt, da ging mir so richtig, ich habe so gezittert und alles. Das war wirklich, da habe ich mich komplett übernommen, aber Wetter war wunderschön und als ich dann unten war, das war dieser Moment, wo ich dann den Tank getätschelt habe, wo ich gedacht habe, fuck yeah, ich habe es geschafft. Das war heftig. Anderer Moment war jetzt gerade in Norwegen, da war das Wetter ziemlich übel. Also es war richtig, richtig kalt und es hat richtig, richtig heftig geregnet. Und ich habe die Sophie irgendwie verloren gehabt und ich dachte, also man hat auch gar nichts gesehen, es hat heftig gewindet und so und das hat mich jetzt wenig betroffen, sage ich jetzt mal, was jetzt mein Fahrstil angeht, aber also ich habe dann irgendwann die Sophie einfach nicht mehr gesehen, da dachte ich echt, sie ist irgendwo abgeflogen und bin dann umgedreht, aber ey, das war halt auch so sketchy, da auf dieser Straße umzudrehen, weil in Norwegen alles halt sehr, sehr viele Kurven, man hat wirklich nichts gesehen, es hat so heftig geregnet, es war neblig. Und dann stand ich da quer auf der Straße, um zu wenden. Und da dachte ich, oh Gott, wenn jetzt ein Auto kommt, der kann nicht mehr bremsen. Und da, ja, und dann hat sich rausgestellt, dass die Sophie einfach nur angehalten hat, weil sie vergessen hat, ihre USB-Buchse zuzumachen. Das war sehr, sehr gut. Hat es irgendwie 3 Stunden lang reingeregnet. Vielleicht ist deswegen die Batterie auch irgendwann kaputt gegangen.
Aha! Liebe Garantieabteilung von Royal Enfield, hier habt ihr eure Fehlerbeschreibung. Es ist natürlich mal wieder der Anwender schuld. Ja, aber dann war es ja wenigstens ein positives Ende, aber ja. Da stelle ich mir auch, wenn deine Herzallerliebste da hinter dir herfährt und auf einmal ist die nicht mehr im Rückspiegel und es ist so eine Wettersituation, ich glaube, da geht der Puls aber mal einmal ganz kurz nach ganz oben.
Ja, ist eigentlich die größte Angst, also ich finde es nicht so schlimm, wenn mir was passiert, aber wenn du halt wirklich jemanden dabei hast, der dir sehr, sehr am Herzen liegt, dass dem was passiert, das ist, glaube ich, eher das Heftigere.
Ah, deswegen bin ich ganz froh, dass ich so viel alleine unterwegs bin. Da muss ich mir nur Gedanken um mich machen.
Erzähl mal, was hast du denn?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so vor Wind und Wetter und auch Blitz und Donner, will nicht sagen keinen Respekt, aber ich habe keine Angst davor. Ganz im Gegenteil, ich mag das sogar sehr. Wenn ich sehe, dass die Autos auch auf der Autobahn so rechts ganz langsam mit 5 oder 10 Stundenkilometer fahren und ich dann immer noch dran vorbeiziehe und du wirklich auf dem Motorrad bist und merkst, oh, da hinten hat es gerade so geblitzt und es ist nicht weit und du zählst im Kopf mit und zählst die Sekunden und kannst sagen, okay, das waren jetzt so und so viele Meter oder Kilometer weit weg, weil der Schall halt eben mit wie viel, 333 Meter pro Sekunde irgendwie vor sich geht.
Ja genau, du teilst durch 3 sozusagen.
Und das mache ich dann immer ganz gerne. Ich erinnere mich super gerne an eine Fahrt nach Garmisch zum BMW-Motorradtage zusammen mit Romeo, mit dem ich damals dorthin gefahren bin. Das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Oder an ein wahnsinniges Unwetter, wo in Bayern wirklich von jetzt auf gleich viele Bäche über die Ufer schlugen und Bäume ausgerissen wurden. Und ich war genau in diesem Sturm unterwegs. Und ich war so klitschenass. Damals noch nicht mit regendichter Kleidung. Das war mir in dem Moment auch egal. Ich habe so gefeiert, ich habe so gelacht. Die Autos sind stehen geblieben und ich fuhr weiter. Und es haben mich, es kamen leichte Äste entgegengeflogen und so. Ich stehe da drauf, aber muss man nicht, ist gefährlich, liebe Kinder, nicht nachmachen. Aber da hatte ich nie Angst. Und hier geht es ja um Angstsituationen. Wo ich zum ersten Mal wackelige Knie bekommen habe, und das ist gar nicht lange her, das war in Frankreich, auch beim Geländefahren, wo ich auch im Denzel mir etwas rausgesucht hatte, wo ich mal im Internet gelesen habe, dass es auch eine schwierige Situation sein soll. Das ist der Col du Malemort, da gibt es ein Fort auf 2500 Meter und das soll halt relativ schwer sein. Und das ist auch relativ schwer. Das war auch eine 4 bis 5 Einschätzung vom Denzel bis zu dem Four. Aber ich hatte halt vorher auf dem Kartenmaterial gesehen, dass es noch einen Weg gibt, der von 2,5 auf knapp 2,8 führt.
Und dort, war das dieser Wanderweg?
Das den ist man dieser hat Wanderweg. Genau, da gibt es auch eine Instagram-Story drüber. Das kann man sich allein auf Aufnahmen nicht vorstellen. Also die Höhe, wie du auch eben sagtest, ne, du guckst von oben oder von unten irgendwo hoch oder runter und sagst dir auch, so schlimm ist ja gar nicht. Und dann bist du da auf einmal, willst es am liebsten noch mit der GoPro oder mit irgendwelchen Kameras einfangen. Und es kommt für den Zuschauern her nur so rüber, als warum stellst du dich denn eigentlich so blöd an?
Genau, genau.
Und es war da die Situation, und wer mich vom Fahren her kennt, weiß, dass ich echt wenig Bammel habe beim Fahren, auch bei schwierigen Situationen. Aber dort war es so, auf der Hälfte dieser Strecke, man muss aber ganz klar sagen, ich war hier nicht alleine unterwegs. Alleine hätte ich das nämlich nicht gemacht. Da hätte ich mich von Anfang an nicht getraut. Schon bis zum Col du Malumont, bis zum Four hoch, aber nicht bis zu dem zweiten. Und ich habe an dem Tag durch Zufall einen anderen Motorradfahrer kennengelernt, der genauso verrückt ist, der liebe Thorsten aus der Schweiz. Der hat auch schon einen Film darüber in YouTube drin, sehr wild. Und der hat dann gesagt, ah krass, ja, da begleite ich dich. Der hatte auch selber Bock auf Abenteuer. Und auf dieser Hälfte der Strecke, und das war, musst du dir vorstellen, eine Wegstrecke von 2,5 Kilometer vielleicht oder 3 Kilometer, für die wir 2,5 Stunden gebraucht haben, war es so, auf der Hälfte der Strecke habe ich auf einmal gemerkt, dass mir die Kraft einfach so stark schwindet. Das ist halt einfach ein Wanderweg gewesen, der jetzt nicht unbedingt für, auf jeden Fall mal nicht eine große GS, aber teilweise auch nicht für eine kleine GS so unbedingt gut war. Und auf der
es wurde auch dunkel, ne?
Das kam erst später, das kam später wieder beim Runterfahren, aber noch beim Hochfahren, so auf der Hälfte der Strecke, merke ich so, ich hänge wieder in einer Kehre und brauche die Hilfe vom Thorsten, weil du konntest das Motorrad nur noch um die Kehre heben. Es ging nicht zu fahren, selbst mit dem engen Lenkanschlag von der GS. Also du bliebst da drauf sitzen, bis der andere kam. Und du hast da dein Motorrad auch nicht abstellen können, sondern du hast einfach gegen den Fels gelehnt, weil so eng war es. Es war halt einspurig zum Wandern. Und dann habe ich so einen Thorsten angeguckt, wie der da, kam dann auch an. Er war auch außer Kraft, aber er hat viel mehr Kraft als ich und er fuhr auch ein kleineres Moped. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du Thorsten, das ist schon echt ein krasses Abenteuer hier. Und normalerweise sage ich auch schrecke ich von nix zurück und sage auch von nix nein. Aber meine Knie zittern gerade, weil ich keine Kraft habe. Und wenn ich hier so 2 Zentimeter links an meinem Stiefel vorbeischaue, kriege ich so ein bisschen persönlicher Angst. Also habe ich auch noch nie gehabt. Ne? Ich habe keine Höhenangst, aber da hatte ich Angst zu sterben. Also runterzurutschen, zu fallen, mein Motorrad zu verlieren, das Projekt zu beenden, im Krankenhaus zu landen, wenn überhaupt, weil die Bergung dort oben wäre extrem schwierig gewesen. Du hast schon einsetzende Dunkelheit, sehr hohe Höhen, keine Zivilisation drumherum. Das ist wirklich im absoluten Grenzgebiet Frankreich-Italien. Und beide Länder hatten halt auch mit Corona genug zu tun. Da wollte ich jetzt nicht noch unbedingt der Störfall in einem Krankenhaus sein. Naja, wie ging die Geschichte weiter, um es kurz zu machen, weil ein langes Filmchen folgt darüber noch, was bestimmt sehr, sehr lustig sein wird. Wir haben da genau an dieser Stelle nochmal 20 Minuten Pause gemacht, haben mit unseren Drohnen, er hatte auch eine kleine Drohne dabei, haben wir nochmal alles abgeflogen, weil natürlich aufzugeben war eigentlich scheiße. Touratech als Expeditionsteam war dort oben auch mal unterwegs, auch mit Motorrädern. Die haben noch vorher abgebrochen gehabt, weil sie gesagt haben, das macht hier keinen Sinn, ist auch zu gefährlich. In einer größeren Gruppe hätte ich das auch nie gemacht. Aber zu zweit mit einem, der gerade die Hard Alpi Tour 220 gefahren war, das ist so eine Nachtrallye, das war nämlich mit dem Thorsten so, da wusste ich, der ist also hart im Nehmen, weil wer das mitgemacht hat, gerade die Extreme-Etappe, da fährst du auch durch 2 volle Nächte durch, der ist schon hardcore drauf. Und dann nach so 20, 30 Minuten, wir haben alles abgeflogen mit den Drohnen, war die Energie so ein bisschen zurückgekommen und auch so ein bisschen der Wille, das ja doch zu schaffen. Und dann haben wir das echt noch durchgezogen, ne? Und sind dann in Stockfinsternis diese ganz schmale Geschichte wieder runtergefahren. Und jetzt werdet ihr sagen, das ist ja noch verrückter. Nee, war es nicht. Weil du den Abhang nicht mehr gesehen hast, konntest du dich einfach noch mehr auf deine Spur konzentrieren. Und nur zur besseren Vorstellung, der Weg war so schmal, ich wollte ihn mit leeren Koffer hochfahren, weil ich ein cooles Foto einfach oben machen wollte und den Jungs von SW Motec zeigen wollte, hier guckt mal mit euren fetten Koffern und der schweren GS kommt man sogar an Sachen dran, die im Denzel gar nicht mehr drinstehen, weil es halt ein Wanderweg ist. Und es war aber tatsächlich an manchen Stellen so schmal, dass ich peu und peu die Koffer abmontieren musste. Und die habe ich dann einfach auf dem Weg stehen gelassen, damit ich sie auf dem Runterweg wieder mitnehme. Du kamst nicht an den Felsen vorbei. So schmal war dieser Weg. Und ja, das war jetzt eine sehr lange Geschichte, vielleicht für einige zu langweilig oder zu sehr lebensmüde. Ich habe in dem Video auch bei Instagram oftmals gesagt, ja, das werden jetzt einige für nicht gut halten, was ich da tue, und es für lebensmüde erachten. In dem Moment, wo ich das gemacht habe, war das für mich die Situation, wo ich so im Leben drin stand, wo ich das Leben oder das wahre Leben für mich persönlich, immer nur für mich persönlich spreche ich hier im Podcast und auch in meinen Videos, das wahre Leben gespürt habe, dass es hätte besser nicht sein können. Es war dieser Moment zwischen du hast Angst und nein, ich packe jetzt nochmal alle Kraft zusammen, ohne lebensmüde zu sein. Also ich hätte abgebrochen. In meinem Kopf habe ich abgebrochen. Ich habe kein Problem damit, etwas abzubrechen und mir einzugestehen, das ist eine Nummer zu krass. Hier kannst du hochwandern. Zu Fuß ist easy. Aber mit einem 270-Kilo-Bike und du noch drauf und voller Tank und so, ist halt nicht so cool. Aber es war nie lebensmüde, um das nochmal kurz zu sagen. Sorry, jetzt habe ich so lange.
Nee, alles cool. Haben aber auch ein paar Leute geschrieben, bei meinem Video zu den Westalpen, so, oh, bist du bescheuert da ohne Offroad-Training und oh, das ist ja völlig unverantwortlich und so weiter. Aber, also, ja, ich stimme da irgendwo zu, aber auf der anderen Seite geht es halt auch einfach bei uns beiden und bei diesen Videos auch darum, so ein bisschen die eigenen Grenzen rauszufinden, Abenteuer erleben. Ich würde niemals irgendjemandem empfehlen, fahrt den Scheiß gleich als eure erste Offroad-Tour, aber dennoch, ich muss wirklich sagen, das war einer der geilsten Momente in meinem Leben, wirklich, als ich da unten angekommen bin. Ich hatte so viel Glücksgefühle in meinem Körper, das kann man überhaupt nicht beschreiben. Das ist besser als alles andere. Also das ist wirklich wie ein Lottogewinn oder so, also völlig absurd. Das war wirklich sehr, sehr geil. Ich würde mal sagen, zur Angstsituation haben wir jetzt genug gesagt und springen mal zur nächsten Sprachnachricht.
Was du ja gerade schon anmoderiert hast, ne? Zum Thema Offroad-Fahren ohne Enduro-Training.
Genau, die Fine möchte nämlich mit dem Enduro-Fahren beginnen.
Hey ihr zwei, hier ist die Fine aus der Nähe von Erfurt. Ich dachte, ich melde mich mal, um eure Frauenquote etwas zu steigern, nachdem ihr es in Folge 3 angesprochen habt. Eigentlich komme ich ja aus der Sportlerfraktion, aber nachdem ich dieses Jahr einen von Walle seinen Vorträgen über Island gehört habe, habe ich schon das Interesse, auch mal Offroad zu fahren. Und jetzt hätte ich die Frage an euch, ob ihr da irgendwas empfehlen könnt, wo man sich vielleicht auch gleich mal ein Motorrad ausleihen könnte und auch das Equipment dazu. Ja, ansonsten toller Podcast, macht weiter so, sehr unterhaltsam. Man sieht sich auf der Straße. Ciao.
Ja gut, also ich kann da eigentlich direkt was dazu sagen. Ich finde, man braucht kein Offroad-Training.
Braucht man auch nicht.
Nein, also ganz im Ernst, jetzt auch aus Sicht der Mädels, die Sophie, die ist jetzt halt in Norwegen das erste Mal Offroad gefahren. Gut, Norwegen ist jetzt auch nicht so unbedingt das Heftigste, was man fahren kann, was Offroad angeht, aber ich möchte da nur mal kurz in den Raum werfen, man muss nicht immer gleich in so ein teures Offroad-Training. So, Walle, jetzt sag du mal deine Expertise zu dem Thema.
Ich gebe dir recht, unterm Strich gebe ich dir recht, wenn du jetzt in Norwegen, Finnland auf den eher leichten Schotterpassagen dort mit einer Reise-Enduro fahren willst oder du auch um die Welt fahren willst, auf schwierigen Passagen, wo aber auch andere Menschen schon alle lang gefahren sind, dann ist das prinzipiell für jedermann machbar. Man erfährt ja oder man erhält auch die Erfahrung durchs Erfahren und wird sich damit schon irgendwie zurechtfinden. Wenn du aber sagst, du möchtest jetzt abseits der normalen Schotterwege unterwegs sein und musst auch mal technisch etwas Anspruchsvolleres fahren, dann rate ich dir dringend zu einem Enduro-Training. Also wer jetzt in den Westalpen Denzelstufen 4, 5 und auch kniffligere Sachen fahren möchte, der tut sich einfach auf mehrere Tage hin leichter, wenn er vorher einfach schon mal verstanden hat, was es bedeutet, im Lenkanschlag im Gelände zu fahren, was es bedeutet, ein Hinterrad-ABS zu deaktivieren oder generell ohne ABS zu fahren. Der wird einfach erfahren, wie die richtige Stehposition ist, warum man auch vielleicht seinen Kupplungs- und Bremshebel leicht nach unten neigt, eingestellt fährt, wenn man viel im Stehen unterwegs ist, was es bedeutet, seinen Oberkörper zu bewegen, warum das Ganze passiert, Weil diese Fragen stellt man sich halt nicht, wenn man jetzt in Norwegen auf dem Schotterpass unterwegs ist. Da stellt man sich hin und fährt. Und denkt,
das stimmt schon.
So, aber und dadurch lernst du es ja auch. Ist auch in Ordnung. Man kann das auch machen. Aber ich würde jetzt behaupten, dass wenn du jetzt zum Beispiel vor einer Steigung stehst, wo du sagst, da kann man nicht hochfahren. Also wenn du jetzt vor einem Berg stehen würdest, in einem Enduropark, vor einer Steigung, wo vielleicht 40-50% Steigung oder Neigung herrscht und das auf losem Untergrund, dann wirst du vielleicht sagen, also ist ja physikalisch gar nicht möglich. Dann sagt dir das Enduro-Team, was dich trainiert, doch, und das lernen wir heute, dass du am Nachmittag da hoch und runter fährst und sagst, das war's schon. So war meine erste Erfahrung. Ich habe 2014 ein Training geschenkt bekommen als Eintagestraining im Enduropark Hechlingen. Das war hier in Bayern halt einfach bei mir um die Ecke, nur 1,5 Stunden zu fahren und gleichzeitig halt auch diese Ikone von jetzt BMW Motorrad, das Gelände gehört BMW selbst, die haben dort die Motorräder und so weiter. Und dann war ich dort und war blutiger Anfänger. Ich kam dahin mit meinen, noch von der R1, meine Racing-Stiefel und die guckten schon alle und sagten so, ja, geht gerade so über den Knöchel, okay, kannst du anlassen. Und bin da auch ins kalte Wasser geworfen worden und das war auch richtig so. Auch im Training wirst du ins kalte Wasser mal geworfen, weil du musst da auf einmal Sachen machen. Also, dass du zum Beispiel ein Bein seitlich von dir in die Luft streckst und fährst weiter zum Aufwärmen oder stehst auf einmal mit beiden Füßen auf einer Fußraste auf einer Seite. Das sind so Sachen, die machst du halt beim Fahren ja normalerweise nicht. Aber auf einmal musst du sie dort machen und merkst erst, oh, ist das anstrengend. Das ist voll schwierig, du kriegst voll Bammel, weil du das ja normalerweise nicht machst. Oder beide Knie auf die Sitzbank, also dass du auf der Knie, auf der Sitzbank
kriegst. Die Frage ist doch, wenn man jetzt wirklich damit anfangen will, braucht man das? Und ich bin der Meinung, nein, man braucht es nicht. Ich bin mir 100% sicher, man ist natürlich ein viel besserer Fahrer und so weiter. Aber wenn man jetzt einfach sagt, okay, hey, das interessiert mich. Gut, wenn sie jetzt wirklich so Hardcore-Enduro-Sachen machen will, dann lohnt sich es vielleicht schon. Aber wenn ich jetzt sage, eben so Reise-Enduro-Zeug, so ein paar Schotterpisten und so weiter, da würde ich jedem sagen, Alter, spar dir den Kurs. Klar macht er dich zum besseren Fahrer, aber du hast auf jeden Fall das Zeug, wenn du es langsam angehst, probier es einfach aus und bringst dir selbst bei.
Also ich hatte 2014 gar keine Intention, irgendwas im Gelände zu machen. Und bei mir wäre nie die Frage gekommen, ja, ich fahre nach Norwegen auf irgendeiner Schotterstraße. Nein, ich verlasse doch nicht asphaltierter Untergrund. Und dann habe ich dieses Training gemacht und bin den ganzen Winter nicht davon weggekommen, mir eine kleine Sportenduro zu kaufen, um das Thema nicht doch zu vertiefen, weil es mir so unendlich viel Spaß gemacht hat. Aber das war jetzt nicht dieses, ich fahre mit Gepäck mit 50 Stundenkilometer oder schneller über einen Schotterpisten, sondern das war das, ich fahre durch einen Wald, der so breit ist wie vielleicht 1,5 Mal mein Lenker und muss sehr langsam fahren und sehr gezielt Technik. Das würdest du halt auf einer Reise eher nicht machen. Und dieses sehr langsame unterwegs und sehr steile Fahren und sehr unterschiedliche Untergründe, auch Sandtrainings zu machen und so, das hat mir schon viel Gelassenheit gegeben bei gewissen Strecken. Gerade wenn man dann auch mal einen Schritt weiter geht und sagt, okay, ich mache jetzt bei einer 3-tägigen Offroad-Veranstaltung mit, wo ich 3 Tage lang hohe Distanzen am Tag im Gelände unterwegs bin, da kannst du dann dieses ganze technisch Gelernte vertiefen und deine Geschwindigkeit ausbauen, ohne dass du dein Unfallrisiko erhöhst. Also ich finde so Enduro-Geschichten, also als Grundtraining schon mal ganz cool und danach kommen halt diese Wettbewerbe oder Herausforderungen. Sei es GS Trophy, Adventure Ride Competition, das 4-Event. Es gibt so viele Geschichten in Deutschland und dann auch im Ausland. Hat Alpitour, Transitalia Marathon, Kroatien Rally, Hispanic Rally, alles was es so gibt an Mehrtagesveranstaltungen dann. Klar, danach machst du vielleicht dann keine Enduro-Trainings mehr, weil du dann einfach sagst, okay, das Fahren in der Natur ist halt das Schönere. Und suchst dir dort lieber heftigere Tracks. Aber so für die Grundlagen und vor allen Dingen, man will ja auch vielleicht nicht sein eigenes Moped wegschmeißen, ne, wie die Fine auch meinte, ja, wo kann man das auch mit einer anderen Maschine machen? Hechlingen haben wir jetzt schon gesagt. Das ist der große Park im Süden. Da gibt es noch die Driving Arena ganz im Norden. Shoutouts an die Maike, die da im Office sitzt. Und dann bei meinem guten Freund Robert vom Enduro Action Team, das ist in Meltewitz in der Nähe von Leipzig, dann im Wilden Osten. Zu all diesen 3 Parks lohnt es sich hinzufahren. Alle 3 haben so ihre Vor- und Nachteile, ihre großen Unterschiede auch. Alle haben Mietfuhrparks und es gibt noch zig andere Enduro-Gelände, die auch mit Leihmaschinen arbeiten. Was ich nicht empfehlen würde jetzt zum Beispiel wäre, wenn du sagst, du willst eh vielleicht irgendwie so ein bisschen Richtung Reise und Groß-Enduro gehen, dass man irgendwie ein Training auf Sport-Enduros, auf Motocross-Maschinen, auf einer MX-Strecke macht. Diese Motorräder verhalten sich vom Fahren her doch ganz, ganz, ganz anders und auch das Fahren ist ganz anders. Während wir eher viel im Stehen unterwegs sind, ist man auf der Motocross-Strecke viel mehr im Sitzen unterwegs. Was sonst noch sehr schön ist, um ein Gefühl zu kriegen, gerade fürs Langsamfahren, sogar fast fürs eher Stehenfahren, wäre es noch das Trialen. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Geschichte, übrigens auch für Kinder und Leute im Alter so ab, ich sag jetzt mal 6 Jahren, ist das eine ganz, ganz geniale Freizeitbeschäftigung. Jetzt auch mit den ganzen, mit der E-Mobilität wird das sehr stark gefördert und ausgebaut. Und da lernt man Motorradfahren nochmal auf einer ganz anderen Ebene, nämlich was das wirklich extrem langsame sogenannte Trialen betrifft.
Was mir extrem geholfen hat, war tatsächlich Mountainbiken.
Ja.
Also ich habe sehr, sehr viel Mountainbike gemacht die letzten Jahre. Ich hatte es ein paar Mal hingelegt und habe es irgendwann sein lassen. Aber gerade dieses mit dem Hinterrad blockieren oder sowas, ne? Oder Gewicht verlagern, dass du nicht über den Lenker fliegst. Das ist jetzt mit dem Motorrad vielleicht ein bisschen schwerer als mit dem Mountainbike. Aber mit Mountainbike passiert das sehr, sehr schnell, wenn du was Steiles runterfährst. Da musst du halt irgendwie dann den Hintern hinter den Sattel machen oder sowas. Also das ja, auch mit dem eben so ein bisschen das Bike zwischen deinen Beinen irgendwie so ein bisschen hin und her wackeln, je nachdem, was da kommt, dein Gewicht verlagern. Also Mountainbiken kann ich da echt einfach empfehlen für jeden, der einfach sowieso da vielleicht ein bisschen Interesse dran hat. Das ist,
aber Luke, jetzt sind wir natürlich auch zwei Jungs und ein Mädel schickt uns die Sprachnachricht. Jetzt sagen auch einige Mädels, ja, aber ich habe gar keinen Bock mit euch Jungs, die ja sowieso alles immer so auf Hauruck und Teufel komm raus, irgendwie sich da gegenseitig beweisen müssen. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Liebe Fine, es gibt bei allen Enduro-Parks mittlerweile eben auch Frauentrainings oder mal einfach im Internet ein bisschen recherchieren. Die liebe Carola, auch eine ganz tolle Fahrerin, hat jetzt gerade unter mehreren Communities so ein bisschen die Mädels, die auch ein bisschen Bock haben, jetzt nicht Einsteigertraining, sondern schon Einsteigertraining hinter sich haben, ein bisschen mehr zu machen, mehr zu lernen, extremere Sachen zu fahren und so, hat sie ein ganzes Girls-Training quasi beim Enduro-Action-Team aufgezogen. Das ist zwar jetzt schon voll, aber sowas gibt es immer wieder. Es gibt also auch Frauengruppen. Das kann jetzt nervig sein, auch für Mädels. Es kann aber auch ganz toll sein, weil sie einfach diesen klassischen Männerdomänen-Druck nicht spüren, aber irgendwann merken, dass die Jungs auch nur mit Wasser kochen und man ganz schnell merkt, es gab bei der Adventure Ride Competition, das ist halt so ein Wettbewerbsding, da gab es ein paar Mädels dabei, die konnten natürlich richtig Motorrad fahren. Und
ey, es gibt doch auch eine Dakar-Fahrerin.
War mehrere Dakar-Fahrerinnen.
Ja, also richtig Respekt. Und vor allem diese Dakar-Maschinen, gut, die sind ja nicht nur irgendwie 70 Zentimeter hoch.
Die, ne? fahren dir ja Kreise um dich, wenn du als normaler GS-Fahrer denkst, du bist schon geiler Johnny. Ja. Dann merkst du erst, was die Mädels da mit dir anstellen. Und vor allen Dingen, aber die meckern halt auch nicht so viel rum, weißt du?
ja, das stimmt wohl. Also, wie findest du das denn eigentlich, wenn wir jetzt eh dabei sind, mit diesem, dass beim Motorradfahren sehr, sehr häufig das in Männer, Frauen eingeteilt wird, gerade auch was eben Reisegruppen angeht oder eben solche Trainings oder Communities und so weiter. Ich weiß nicht, ist das wirklich, das sage ich jetzt als Mann einfach, aber ich weiß es nicht, aber irgendwie ist das so schlimm als Mädel, dass man immer gleich irgendwie so belästigt wird oder was, dass man immer gleich darauf reduziert wird, dass man eine Frau ist, die Motorrad fährt? Oder ich meine, irgendeinen Grund muss es ja haben, dass es eben so viele irgendwie so Frauenverbände gibt, sage ich jetzt mal, beim Motorradfahren.
Ja, das ist,
weil von anderen Hobbys kenne
ich. Das ist wirklich, glaube ich, ein Thema, da könntest du wahrscheinlich 2 Podcast-Folgen mitfüllen.
Ja, nee,
aber also wir fangen einfach mal jetzt damit an. Ja, also ich glaube, dass es super viele Menschen da draußen gibt, die genau so denken, die das so, wie auch beim Sport sagen, eine Formelfahrerin könnte ja niemals eine Weltmeisterschaft gewinnen und so, weißt du, wo diese strikten Trennungen herrschen, ideell im Kopf. Und dann muss ich immer wieder das Gegenteil feststellen. Also ich kenne wirklich einige Motorradfahrerinnen zwischen Anfang 20 bis Ende 50, ganz unterschiedliche Menschen vom Schlag, unterschiedliche Motorräder, die werden so vielleicht in den ersten paar Minuten belächelt von den Jungs. Und wenn sie dann sehen, wie diese Frauen Motorrad fahren, dann wird da nur noch der größte Respekt gezollt. Wirklich schon mehrfach erlebt, dass ich Mädels dabei hatte, wo ich ganz klar sagen musste in der Gruppe, die waren die besten Tourteilnehmer. Also, ich rede aber.
Geht ja nicht.
Nee, aber so, also ich beurteile jetzt ja ganz oft so auch das Fahrerische.
Na, da, weil, ja, genau, aber darum geht es ja nicht nur. Also ich meine,
natürlich geht es darum nicht nur, aber wenn du jetzt sagst, okay, pass auf, beim Walle, wir machen jetzt eine Reise, die geht über auch vielleicht ein paar Tage und wir machen 2, 3, 4 Gruppen und wir sagen, okay, der Walle führt die Gruppe für die Leute, die wirklich hart am Gas sind, dann wirst du ganz oft merken, wenn da ein Mädel dabei ist, dass die auch erstmal so ein bisschen, was will die denn hier? So in dieser Form meine ich. So, und dann fahren wir. Dann fahren wir zügig und alle merken auf einmal, krasses Ding, wie das Mädel da fährt. Und da gibt es mittlerweile wirklich ein paar Beispiele, auch welche, die sich in dieser Tourenszene vom anfänglichen, unschuldigen Lämmlein bis hin wirklich dann durch Motorradwechsel vielleicht auch immer besser wurden und aber pass auf, was ich nochmal sagen wollte ist, ich glaube, es gibt ganz viele Frauen, die zu Hause sitzen und sagen, nee, also bei denen möchte ich nicht mitfahren, weil das ist mir alles zu wild und dann fahren die zu schnell und so und die stellen sich halt von vornherein in den Schatten und dann gibt's die, die sagen, ja, ihr könnt's mich alle mal am Arsch lecken. Und ich mache hier mein Ding. Also es hängt auch super viel nicht nur davon ab, ob du Männlein oder Weiblein bist, sondern wie du selber dein Ego mit der Situation umgehst, dass das immer noch eine männerdominierende Hobbygeschichte ist, wo aber immer mehr Frauen kommen. Das ist ganz klar. Und diese klassischen Motorradfahrer, die das gar nicht kennen, dass es auf einmal Motorradfahrerinnen gibt, die auch auf einer großen GS oder irgendwas anderem da auf einmal gut um die Kurve fahren können, du musst ja auch die armen Männer sehen.
Ja, aber ich finde es immer so, ich weiß nicht, ich vergleiche mich auch nicht mit anderen Männern so, oh, wer kann da schneller fahren oder was auch immer. Es ist ja nicht nur, es geht ja nicht nur ums fahrerische Können, sondern auch anscheinend um den Wohlfühlfaktor, sage ich jetzt mal. Und ich stelle mir halt die Frage, ich kenne das irgendwie zum Beispiel aus Hobby, was weiß ich, Videospielen oder so. Da ist es halt häufig so, wenn irgendwie eine Frau im Voice-Chat auf einmal was sagt, kommen auf einmal 30 Kerle an und ich weiß nicht, wie wenn du so bei Tauben so Brot hinschmeißt, so ungefähr. Ist das beim Motorradfahren auch so? Weil sonst könnte ich mir das nicht erklären, sage ich jetzt mal, dass es so viele Frauen-Communities und auch Frauen-Magazin, Motorrad-Magazin. Ich habe keine Ahnung als Kerl, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn auch mal irgendwie die ein oder andere Frau vielleicht eine Sprachnachricht reinschickt zu dem Thema. Weil ich weiß nicht, also bei der Sophie zum Beispiel, die fährt einfach so und die hat jetzt nicht das Verlangen, in irgendeine Frauen-Community beizutreten. Aber das fehlt auch, weil ich fahre als Partner oder ich habe keine Ahnung.
Richtig, ihr seid einfach zu zweit unterwegs. Na, ich habe auch Mädels dabei, die Carola, Sophie, ich habe die Steffi mal dabei gehabt. Das sind alles Mädels, die waren die einzigen Mädels in der gesamten Gruppe. Und die sind es teilweise gewohnt, wenn sie eine Reisegruppe beitreten, dass sie vielleicht die einzigen Mädels sind. Und auch bei der Carola zum Beispiel war es so, Ostertour-Video, da habt ihr sie oder werdet ihr sie am 8. Dezember drin sehen, da fuhr die eine F800 GT. Das ist jetzt nicht so das super sportliche Motorrad, hat auch nicht jetzt so die super Leistung. Ihr Motorrad war, glaube ich, damals auch noch gedrosselt. Und es waren nur Jungs auf einer GS, eigentlich ausschließlich auf GS unterwegs. Und es waren auch alles hohes fahrisches Niveau. Und sie hat auch von vornherein gesagt, nachdem ich so ein bisschen mein Gruppeneinteilungsdingbum erklärt habe, hat sie gesagt, ja, ich fahre hinten. Das ist okay, fährst du hinten. Und am ersten Tag hat sie auch abends gesagt, boah, Leute, bin ganz schön, also zu mir hat sie das gesagt, bin ganz schön angestrengt, weil ihr fahrt da vorne schon einen heißen Reifen zusammen. Am dritten Tag war ihr Feedback nach der Tour, ihr hat es mega geil gefallen, weil sie konnte ihr eigenes fahrerisches Level von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde deutlich steigern und am dritten Tag hing sie ganz normal am Hinterreifen und 2 Monate später hatte sie sich GS gekauft und seitdem her ist dann auch kein Stress mehr. Also es ist auch immer schön zu sehen, dass Mädels, die sich trauen, auch jetzt, sag ich mal, schnelleren, sportlicheren Fahrern hinterherfahren zu wollen, das muss man wollen. Und ich sag jetzt ganz bewusst, da unterscheiden wir uns wieder sehr stark. Bei mir geht es beim Fahren schon sehr viel auch um Geschwindigkeit, um Adrenalin, um die richtige Kurvenlinie, dass ich sicher schnell fahren kann. Und bei dir und Sophie geht es eher darum, ihr wollt viel erleben, ihr wollt viel sehen. Das will ich übrigens auch, aber ich will das Zwischending will ich halt schon auch sportlich richtig mit dem Hahn offen auch mal erleben. Und was ich halt sage, was halt auch einfach Motorradbauart bedingt, anders bei mir funktioniert als bei dir. Das ist ganz klar. Aber hey, wir sind 10 Jahre auseinander. Wenn du erstmal so alt bist wie ich, dann hast du alles schon erlebt. So, weißt du, und dann willst du auch mal am Hahn ziehen. Da willst du. Ne, weswegen fahren die alten Säcke alle Porsche? Nicht nur, weil sie auf einmal das Geld haben, sondern weil sie auch nochmal draufdrücken wollen wahrscheinlich und sich jung
fühlen. Ich finde es auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich merke jetzt auch bei uns in den YouTube-Statistiken und so weiter, kommen immer mehr Mädels mit rein und so weiter. Liegt wahrscheinlich zu großen Teilen an Sophie. Aber wir kriegen jetzt auch immer mehr Nachrichten von Mädels und so. Das ist sehr, sehr cool zu sehen. Weil ich habe mal irgendwann mal Statistiken gelesen. Ich meine gelesen zu haben, dass irgendwie 13% aller Motorradfahrer in Deutschland weiblich sind. Das ist jetzt nicht so viel.
Oh, das aber, ist aber viel.
Ja, genau. Also aufs große Ganze betrachtet finde ich es nicht viel im Verhältnis natürlich, aber wenn ich mir überlege, jeder Zehnte ist eine Frau auf der Straße mit dem Motorrad, könnte ich jetzt nicht so bestätigen. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob die Statistik stimmt, aber ich glaube, das war so ungefähr um die 10%. Deckt sich jetzt auch nicht unbedingt mit unseren Zuschauerstatistiken. Ich glaube, wir haben irgendwie 95% Männer oder so. Wie viel Prozent hast du?
Ja.
Weißt du das gerade?
Also ich glaube, ich habe 3% weiblichen Anteil und 97% männlich. Also bei YouTube muss man das ganz klar sagen. Bei Instagram sind es 13% weibliche Zuseherinnen und Followerinnen. Also da könnte sich das wiederum mit dem Durchschnitt der vielleicht Zulassungen oder Führerscheinstellen decken. Ja.
Okay, naja, gut.
Aber es ist ein interessantes Thema und ich sehe aber immer mehr ganz, ganz tolle Frauen, die unterwegs sind. Es muss nicht die Dakar Rally sein. Es muss auch einfach mal nur eine Offroad-Tour nach Italien sein, wo man sich einfach mal, was man vielleicht im Enduropark, Hechlingen, Meltewitz, wo auch immer gelernt hat, einfach mal so in die Tat umsetzen. Da habe ich so viele Mädels jetzt über die Jahre hinweg so beobachtet, die vom anfänglichen Mauerblümchen, wo sie sich nicht viel getraut haben, als auch vielleicht auf der Straße mal ein bisschen zu unterwegs zu sein, dann auf einmal voll ins Gelände einsteigen und das erfüllt mich mit so großer Freude, weil das ist immer so schön, die gehen das Thema ganz oft ganz anders an und wir mit der Brechstange zwischen den Zähnen und die einfach so, ach ja, das habe ich dann so gemacht. Und wo du dir denkst, krass, ja stimmt, eigentlich musst du es genauso locker sehen. Also es ist schon spannend, den Unterschied oft zu spüren.
Ja, also bei Sophie fahren zum Beispiel, sie hat zwei Schwestern, die fahren auch, ja, die Mutter fährt auch und so, also das ist
Ich habe ja schon zu Sophie gesagt, die soll mir noch mal ihre Schwestern vorstellen, Mensch.
Wir sind glaube ich, ein paar Jährchen zu jung, Walle. Gut, bevor wir jetzt,
was denn? Das kann gar nicht sein.
Bevor wir jetzt ins falsche Thema, in die falsche Richtung abdriften. Noch eine Sprachnachricht vom Steve zum Thema Campen in Deutschland.
Hallo, Walle und Luke. Hier ist der Steve aus Ansbach. Erst einmal super Podcast. Immer wieder informativ, macht Spaß, euch zuzuhören. Man hat direkt Lust, loszufahren. Ihr beiden seid der Grund dafür, dass mein nächstes Motorrad eine Enduro werden soll. Marke steht da noch nicht ganz fest. Jetzt meine Frage, habt ihr beiden schon mal Erfahrungen damit gesammelt, in Deutschland wild zu campen, beziehungsweise mit der Hängematte sich einfach in den Wald hängen? Das haben wir nämlich letzten Sommer gemacht und ja, eure Meinung würde mich mal interessieren. Schöne Grüße.
Jo, lieber Steve, Wildcampen in Deutschland habe ich persönlich noch nie gemacht, tatsächlich. Aber liegt nicht daran, dass ich sage, oh, das ist illegal oder so, weil ich glaube tatsächlich, es juckt nicht so viele Leute, außer du fährst da jetzt halt voll,
glaube ich auch
mit,
nicht.
Irgendwie mit deinem Motorrad so richtig voll in den Wald. Aber ansonsten glaube ich wirklich, wenn du da abends irgendwie 17, 18 Uhr beginnst, dein Zelt aufzubauen da in der Pampa, dann juckt es, glaube ich, niemand. Und bist halt morgens wieder weg, nimmst dein Müll mit und so. Ich habe das deswegen in Deutschland nie gemacht, weil mich es einfach nicht so interessiert in Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir ist immer, und ich glaube, vielleicht ist das auch so ein bisschen ein falscher Gedanke, sage ich jetzt mal. Wenn ich Urlaub habe, will ich möglichst schnell aus Deutschland raus. Und deswegen fand ich das sehr, sehr geil, als du mit der Start deiner Weltreise erstmal war, hey, wo wohne ich denn hier? Was ist denn mein eigenes Land? So, ja. Ich persönlich fahre immer direkt meist nach Süden natürlich, so schnell wie möglich Richtung Schweiz, Alpen, Italien, Frankreich, irgendwas in die Richtung. Gerade oder hier gerade über den Rhein. Ich komme aus Karlsruhe, also ist man innerhalb von 10 Minuten in Frankreich. Und das zählt dann für mich schon richtig heftig als Ausland, obwohl man nur irgendwie ein paar Kilometer Luftlinie woanders ist. Aber ja, Wildcampen in Norwegen haben wir es gemacht. Aber das haben wir ja auch, glaube ich, vor ein paar Folgen schon mal genauer erläutert.
Ja gut, in Norwegen ist es natürlich auch irgendwie beliebter, bekannter. In Deutschland haben die Leute ja vor, sämtlichen Regeln immer Angst und halten sich natürlich auch viel an Regeln, was auch gut ist, wenn jetzt auf einmal 80 Millionen Leute anfangen würden, draußen zu schlafen und zu campen. Da hätten wir ein Müllproblem vielleicht oder Abwasserschwierigkeiten und so weiter. Aber generell kann man sagen, ich glaube, wie du auch schon gesagt hast, dass das eigentlich niemanden stört, wenn man selbst niemanden stört. Wenn man natürlich jetzt irgendwie in einer Siedlung auf dem Gehweg sein Zelt aufbaut, dann denke ich mir, da gibt es einfach zu, also mich wird das auch überhaupt nicht stören, aber es gibt zu viele Denunzianten, die dann irgendwo die Polizei anrufen und dich verraten und anzeigen. Aber wenn du irgendwo in der Natur unterwegs bist, vielleicht in einer nicht so dicht bevölkerten Region, ich weiß, dass der Mike von Mike on the Bike öfter mal auch in der Eifel unterwegs ist und dort seine Campingspots hat, wo er einfach wild irgendwo im Wald campt und auch noch nie ein Problem hat.
Ist aber schwer in Deutschland zu finden, oder? Also so, halt so dicht bevölkert, finde ich. Also ist mir im Ausland...
Ja, deswegen, also in Rheinland-Pfalz, in der Grenze dort, in der Grenzregion in der Eifel, da findest du schon auch Regionen, wo du wirklich kilometerweise kein Dorf um dich herum hast. Und da kannst du auch irgendwo in die Walachei absteigen. Da gibt es dann auch wenig Wanderer oder Spaziergänger mit ihren Hunden, die da irgendwie empört sein könnten. Ich habe generell in Deutschland, wenn ich so zurückblicke, eigentlich nie großartig gecampt. Einmal im Winter beim Elefantentreffen. Ansonsten habe ich nie irgendwo hier mein Zelt aufgeschlagen. Das war auch immer im Ausland. Auch bei meiner Deutschland-Tour hatte ich das Equipment dabei, aber da war ich ja, also ich hätte 2 Jahre in Deutschland unterwegs sein können, hätte immer irgendwo ein warmes Dach, ein warmes Bett und Dach über dem Kopf gehabt.
So habe ich dich ja auch also kontaktiert, ne? Erinnerst dich noch? Ich hab deine Tour gesehen und hab dann eben so als Aufhänger so, ey Walle, du, falls du irgendwie in der Nähe von Karlsruhe bist, hier hast du eine Couch zum Schlafen.
Ah ja, ja, genau. Ja, diese Nachricht kriegst du die nicht auch ab und
ja,
zu von Leuten?
Ja, extrem häufig. Also wir wurden auch schon wirklich auf verrückte Sachen eingeladen, irgendwelche Inseln, wo irgendwelche Leute Geburtstage feiern und so Zeugs. Ist jetzt momentan halt leider schwer, aber das ist aber großartig, oder? Selbst wenn du es am Ende vielleicht nicht wahrnehmen kannst, weil du halt sagst, okay,
ich finde es großartig.
Ich komme da nicht mehr vorbei jetzt die nächste Zeit. Und dann ist auch so, zum Beispiel, wir waren jetzt Westalpen eben, bin ich nochmal durch die Schweiz gefahren und da waren auch ein paar Leute, die uns geschrieben haben nach der ersten Alpentour, ey, wir wissen, Schweiz ist teuer und so weiter, wir wohnen da direkt, was weiß ich, hier am See, kannst bei uns pennen. Aber dann hast du halt, wenn du unterwegs bist, auch nicht gerade die Kontakte eingespeichert. Also so geht es mir.
Ja, also bin ich bei dir. Also in der Schweiz finde ich bemerkenswert, mir schreiben so viele Schweizer, die einfach sagen, wenn du in Zürich bist, wenn du in Luzern bist, wenn du irgendwo am Genfer See bist, schreib hier, schreib, du, hier hast du, und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Luxusgeschichten, sondern teilweise schreiben einfach nur, du kannst auf dem Sofa pennen oder kannst in der Garage dein Zelt aufbauen und das finde ich einfach so geil. Also in der Schweiz könnte ich auch locker ein Jahr unterwegs sein, ohne eine
Unterkunftsproblematik zu haben. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir echt auf. Es sind vorwiegend Schweizer tatsächlich, stimmt schon.
Aber die Schweizer sind...
Ja, Schweizer?
Die wollen uns einfach, glaube ich, nur bei sich haben vielleicht.
Nee, ist auch ein wunderschönes Land, also wirklich Wahnsinn.
Brutal.
Uns hat jetzt vor kurzem einer geschrieben aus Finnland. Das finde ich dann auch ganz geil, so wenn du da irgendwie... Ich weiß nicht genau, wo der wohnt, aber... da kommt immer wieder was rum, das ist ganz lustig. Aber dennoch finde ich, Wildcampen ist sehr, sehr geil. Wir haben das jetzt eben, wie gesagt, in Norwegen schon gemacht und manchmal in den Westalpen oder so habe ich halt so Leute getroffen, die mit dem Van irgendwie auf solche Festungen hochgefahren sind und so und dort dann gepennt haben. Du hast ja auch dein Zelt aufgeschlagen in diesen Festungen und so. Haben wir, glaube ich, letzte Folge oder vorletzte Mal genauer drüber gesprochen. Also großartige Geschichte, wie du dann wirklich da auf 2000 Meter Höhe unterm Sternenhimmel mit Lagerfeuer oder sowas.
Ja, das ist einfach. Das ist das, wo ich dann auch sage, da habe ich dann auch richtig Bock darauf, um in Deutschland irgendwo im Flachland in so einem Wald zu campen, muss ich ganz ehrlich sagen. Eben. Wenn dann nachher doch so ein kleiner Eber um dich herum rennt oder irgendeine Wildsau mit ihren Frischlingen, da brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Also, aber trotzdem kann man machen. Ich bin, wie du auch, gar nicht so heiß drauf, in Deutschland viel unterwegs zu sein. Für mich war die Deutschland-Tour wichtig, weil ich einfach sagen wollte, schaut mal um euch herum.
Ja.
Es gibt viele tolle Ecken in Deutschland. Dass danach Corona kommen musste und viele Leute haben in Deutschland Urlaub machen müssen und Motorradtouren fahren müssen. Das war ja dann eher der Zufall, dass ich auch selber sage, so eine Region wie Eifel, Mosel, Hunsrück ist vergleichbar mit Südtirol vom Fahrprofil her. Vielleicht nicht ganz so bergig, aber Kurven, Kehren und so weiter. Ihr werdet es in dem Video sehen ab dem 8. Dezember. Das war echt nicht mehr normal, ich würde da sofort wieder hin und das ist in Deutschland. Aber hier um mich herum, also um München herum, wo ich jetzt auch viele Strecken kenne, ist es so, dass ich jetzt nicht sagen muss, oh, Samstag, Sonntag, Wetter geil, auch im Winter, da muss ich jetzt unbedingt raus. Heute, wir nehmen diese Folge am 22. November jetzt gerade auf, ist draußen, jetzt haben wir es 11.44 Uhr, super sonniges Wetter. Es hat so 8, 9 Grad und ich treffe mich jetzt gleich mit Mark Collins, der ist aus Berlin gekommen. Der hat seine KTM hinten im Bus dabei und wir werden einfach nur ein bisschen durchs Gelände flügen. Wir werden jetzt hier nicht die riesen Kilometer machen und vielleicht auch nur 2-3 Stunden fahren. Das finde ich, das okay, das finde ich noch sexy, aber jetzt hier wieder in die gleiche Kneipe zu fahren, wo die anderen auch alle sitzen, so das zieht mich auch nicht mehr so hier vor die Tür, muss ich sagen. Deutschland war geil, weil das waren Ecken, die ich nicht kannte, aber dann nächstes Jahr hoffentlich nach Corona oder mit Corona weiterzumachen, 2021, außerhalb Deutschlands, da freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, ich glaube, da freuen wir uns, glaube ich, alle drauf. Es wird mal wieder Zeit, dass man raus kann, sozusagen. Gucci, dann Walle, werd noch einmal die Telefonnummer los, an die die Leute ihre Sprachnachrichten schicken können.
Genau, eure Sprachnachrichten schickt ihr einfach per WhatsApp. Sprachnachricht bitte nach Möglichkeit nicht länger als 30 Sekunden. Ihr habt hier heute einige tolle Beispiele gesehen zwischen 28 und 33 Sekunden. Schickt ihr einfach an die 0170 23 23 008. Bitte schickt diese Sprachnachricht nicht nur mit Inhalten bezüglich irgendwelcher Fragen, sondern ihr könnt auch anregen, ihr könnt Kritik üben an unserem Format, was wir hier machen, weil wir sind auch keine Meister, die vom Himmel gefallen sind. Wir fangen hier gerade erst mit an und mit einer Folge 5 sind wir noch super jungfräulich. Und wir haben auch konstruktive Kritik reingeschickt bekommen. Die spielen wir jetzt hier nicht vor, aber eine Nachricht bezog sich auch darauf, dass man doch schon mal die Themen der nächsten Sendung ansprechen soll, damit man auch so ein bisschen Sprachnachrichten uns schicken kann, die sich darauf beziehen. Tja, da haben wir leider ein Problem. Der Luke und ich, wir sind immer so planlos. Wir bereiten diese Folgen nicht vor. Hier wird auch nicht großartig.
Jetzt hat er es gesagt.
Jetzt hat er es verraten. Hier wird auch nicht so viel vorgeschnitten oder nachbearbeitet, sondern das kommt so ins Internet in der Regel, wie wir es sprechen. Wir brauchen also auch nur die Stunde 30 in der Aufnahme, die ihr nachher hört, weil wir fügen da nichts ein, wir packen da nichts großartig raus. Und deswegen, wir gehen eigentlich immer echt ungeplant. Ne?
Ja, vor allem ist das Problem
eigentlich so ein Sonntagsplausch.
Ja, genau. Und das ist eben das die Idee von dem ganzen Format. Und vor allem muss man sagen, wir hinken ja sozusagen immer eine Woche. Nee, ihr hinkt eine Woche hinterher. Ne? Wir nehmen das jetzt am 22. auf. Ihr hört das nächste Woche. Und nächste Woche nehmen wir dann den nächsten auf. Das heißt, eigentlich müssten wir euch 2 Wochen Vorlauf geben, um Sprachnachrichten einzuschicken für das nächste Thema. Selbst wenn wir das Thema wissen würden. Aber wir wissen es nicht.
Also wir wissen es nicht. Und er hatte sich in seiner Sprachnachricht auch darauf bezogen, dass ich doch in der ersten Folge so viele tolle Themen genannt habe. Weißt du, die Themen habe ich alle bis heute vergessen.
Ja, ich weiß noch, eine Sache war, glaube ich, irgendwie Motorradfreundeskreis. Vielleicht sprechen wir da nächstes Mal drüber. Wer weiß.
Ja, das habe ich hier sogar, doch, das habe ich noch stehen. Doch, Motorradfreundeskreis, weil wir heute auch über Männlein und Weiblein gesprochen haben. Mein engster Motorradfreundeskreis besteht nur aus Mädels. Und die Gesprächsthemen und wie über gewisse Sachen gesprochen wird, ist teilweise super interessant im Vergleich zu Freundeskreisen, die nur aus Jungs bestehen und wo über das Motorrad gesprochen
wird. Weil du schreibst dir das jetzt mal auf, markierst dir das rosa im Kalender, dass wir das nächste Woche nicht vergessen.
Vor allen Dingen rosa.
Rosa. Okay. Also, gut. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst vielleicht ein Review da, wenn eure Podcast-Plattform das erlaubt.